die Spitznamen, die er auf seinen unterschiedlichen Stationen aus unterschiedlichen Richtungen erhielt, waren vielfältig. Piefke, der General, oder auch Jupp Heynckes. Und so einfallsreich unter anderem auch Akteure dieser Vereine während seiner Amtszeiten waren, eins verbindet sie zumeist alle. Der sportliche Erfolg während seiner Amtszeit, der etliche unvergessliche Geschichten mit sich brachte. Meister in Lokwart, Greziel und Emden. Dazu ein Aufstieg in die Niedersachsenliga mit dem TuS Pewsum, mit dem er zudem auch den Bezirkspokal holte. Apropos Pokal, bei seinem 6-jährigen sportlichen Aufenthalt auf Transvaal holte er sage und schreibe 3-mal die prestigeträchtige Emder Hallen-Stadtmeisterschaft. Man kann getrost sagen, dass seine Spieler für ihn ihr letztes Hemd gaben. Mehr noch, manchmal zerrissen sie sich nach Pokaltriumphen sogar ihr komplettes Trikot. Wir sind froh, dass einer unserer absoluten Wunschgäste heute zu uns ins Studio gefunden hat. Herzlich willkommen bei Todi und Chris, lieber Ewald Heynckes.
Ja, moin Todi.
Moin Christian.
Und moin Ewald.
Ja, hallo, moin.
Schön, dass du da bist.
Ja, schönen Dank für die Einladung und vor allen Dingen schönen Dank für die überaus netten Worte. Ob die immer so zutreffen, lasse ich mal offen. Aber werden wir ja abklären jetzt in der nächsten Zeit. Ne?
Thorsten hat heute zum ersten Mal das Intro eingesprochen. Ja. Sonst mache ich das immer. Ich komme nur noch zum Auf- und Abbau her, glaube ich. Ja. Okay. Wie fandst du ihn? Kam gut rüber, oder?
Ja, kam sehr gut rüber. Sehr angenehm.
Auf jeden Fall.
Sehr angenehm an.
Ja, fand ich auch. Thorsten, aus deiner Sicht, du hast ja eine ganze Menge recherchiert, bevor wir gleich mit der Sendung loslegen. Wärst du gerne mal Spieler unter Ewald gewesen?
Auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ewald war ja, wie ich, auch links außen, der seinen rechten Fuß nur zum Stehenbleiben hatte, wie ich auch. Und ich wäre gespannt gewesen, was ich unter ihm alles gelernt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hättest du ihn auch gerne als Spieler gehabt?
Ja, klar.
Wenn du als Trainer dann,
ja, klar.
Andersrum.
Hätte ich genommen.
Ja, mit dem Linken, das passt schon mal hundertprozentig zu Beginn. Zu meiner Zeit, wo er ausgebildet wurde, war es wirklich so, dass du ein Schussbein hattest, das war dann mal linkes und das rechte ist total vernachlässigt worden. Also zum Bier holen, passt schon.
Konntest ja. du mit dem Außenriss? Konntest du mit dem Außenriss?
Ja, aber nur mit dem Linken dann.
Ja, dann geht das. Ja. Dann brauchen wir den rechten.
Auf dem Weg hierher, oder ja, wir haben es vorhin schon gelesen, hat HSV Steffen Baumgart entlassen und das passt ja irgendwie auch, weil du großer HSV Fan bist schon immer? Oder wie bist du drauf gekommen?
Ja, ich bin von klein auf eigentlich schon HSV-Fan und muss das auch ein bisschen korrigieren. Also ich bin ja noch HSV-Fan der Schule, Uwe Seeler, Charlie Dörfel, Willi Schulz und dann der 80er Jahre, Rubesch, Memering, Karls, Kargos, wie hießen sie alle. Dann hat das Interesse so ein bisschen nachgelassen, vornehmlich so in den letzten 10, 15 Jahren, will ich mal sagen, weil da einiges schiefgelaufen ist beim HSV. Aber Verbundenheit ist immer noch da und seit jungen Jahren praktisch HSV-Fan. Ne?
Idol damals Uwe Seeler?
Idol war Uwe Seeler.
Für viele?
Idol war Uwe Seeler. Uwe war der Fußballer für mich. Und ich kann euch eine kleine Anekdote erzählen, wenn's passt.
Ja, ja.
Also gehen wir ganz weit zurück, 1966, da bin ich 10 Jahre alt geworden. Und da habe ich von meinen Eltern ein Geburtstagsgeschenk bekommen, als junger Fußballer, der eigentlich nur Fußball spielen wollte in der Zeit hier in dem kleinen Dorf Risum. Und zwar ein Telefonat mit Uwe Seeler. Das war natürlich ein Riesending für mich. Aber auch als 10-Jähriger habe ich schon gefragt, wie klappt das wohl? Wir haben ja noch gar kein Telefon, denn das Telefon war noch nicht so verbreitet und wir hatten zu Hause noch keins. Aber Onkel Bernd bei der Mühle in Risum, der hatte Telefon. Und da sind wir denn hin und dann durfte ich mit Uwe Seeler sprechen. Es ist aber leider nicht zu dem Gespräch mit Uwe gekommen, aber zu einem Gespräch mit seiner Frau. Oh. Uwe war auf Länderspielreise, wenn ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall nicht zu Hause. Und Ilka Seele hat dann mit mir gesprochen. Was sie mir gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Aber sicherlich so in der Art, mach es gut, Junge, mach weiter, bleib dem Fußball treu. Vielleicht hat sie auch gesagt, verhalte dich so wie Uwe. Denn er war nicht nur ein klasse Fußballer, der war auch vom Typ her ganz sympathischer, bodenständiger Mann, das muss man ja sagen, der neben seinem Fußball ja auch berufstätig war. Wir hatten ja drüber, ne?
Ja, wir hatten es ja drüber. Der hat doch für, ich glaube, Adidas war es.
Ja.
Oder
ja,
irgendwie was, auch ja. Schuhe verkauft.
Ja.
Und dann gibt es ja so Videos, wo man ihn damals mit Kamera begleitet hat,
ja,
und er dann
ja.
sich einfach nach einem Trainingsauto setzt und los muss. Ja. Schuhe ja. verkaufen. Wir haben uns gefragt, wie das wohl war, wenn du die Tür aufmachst und Uwe Seeler steht, so weit, der ist ja wie heute.
Ja.
weiß ich nicht, wer, ja. Harry Kane oder was.
Ja, okay.
Nee, war eine ganz andere Zeit, klar. Aber.
Er hat ja damals dieses Millionenangebot von Inter Mailand gehabt, was immer mal wieder angesprochen wird.
Ja.
Mensch, Uwe, der hat über eine Million zu der Zeit, 60er Jahre, geboten bekommen und hat abgelehnt. Und das war natürlich für seinen Stellenwert in Deutschland auch riesig. Ist natürlich auch Generalvertreter bei Adidas geworden. Das war ja auch nun nicht das Schlechteste, denke ich mir mal, auch zu der Zeit. Und ein ganz großes Grundstück im Trainingsgelände Ochsenzoll in Hamburg mehr oder weniger zum kleinen Preis geschenkt bekommen. Das spielt sicherlich auch eine, oder hat eine Rolle mitgespielt, dass er dem HSV dann erhalten geblieben ist. Ne?
Ja. Ja, aber immer ein Vorbild.
Auf jeden Fall.
Auf dem Platz, ja. Und daneben auch.
Für auf jeden
viele, glaube ich, viele geprägt.
Ja.
Mit
ja.
So
ein, ja.
Ja. Ja, das wäre witzig gewesen mit dem Gerede. Was redet man da wohl mit so jemandem, oder?
Ja.
Einmal hat man den dran.
Ja, das ich weiß wüsste ich gar nicht. Auch nicht. Vielleicht bist du als Zehnjähriger, sprichst du einfach so ja, drauf stimmt. Los, kann wohl sein. Oder er findet die richtigen Worte.
Ja, kann auch sein.
Fand ich, irgendwann waren wir mal, ach, Anfang der 2000er Jahre, ich habe dann ab und zu noch mal den HSV bzw. das Trainingszentrum da besucht und er wohnte ja gleich bei, wie gesagt, in Norderstedt und da hatte ich ihm mal seine Biografie in den Briefkasten gelegt, mit meiner Adresse, das Buch mal zu signieren und zurückzuschicken. Hat er auch gemacht mit ein paar netten Worten dazu und auch einen kleinen Hinweis noch auf dieses Telefonat. Also seine Frau muss ihm das wohl erzählen. Ach, komm. Wir dürfen nicht vergessen, das ist fast so 60 Jahre her. Das war damals wahrscheinlich auch nicht gang und gäbe, dass Fans so nah denn an einen reingekommen sind. Könnte sein, ne?
Ja, trotzdem klasse, dass er es dann gemacht hat.
Ja,
muss auf er jeden ja Fall. Nicht. Er war ja da schon eine Größe.
Ja,
dass er sich dann so die Fall. Zeit dafür nimmt.
Schon auf jeden klasse. Fall, ne?
Ewald, wir kommen mal zu dir. Du hattest ja erstmal vielleicht zum Einstieg, du hast ganz viele tolle Spieler in deinen Mannschaften, so als Mitspieler oder als Trainer. Da kommen wir nachher noch zu. Wir drüsen die Karriere
ja,
noch ein bisschen okay. auf. So in okay, der Recherche okay. war noch eine ganze Menge mehr, als wir gedacht haben.
Ja, ja.
Man weiß ja, dass du Spieler in Kickers warst. Dann hier in Lokwart wissen wir natürlich. Friesia
ja,
ist noch
ja,
bekannt,
ja.
So du als harter Hund bei den Transvaaler Jungs. Also da gibt es ganz viele tolle ja, Geschichten, ja. die wir noch ausgebuddelt haben. Was mich interessiert hat, erstmal so als Trainer hat man ja meist eine Art, wie man spielen möchte im Kopf. Hast du immer geguckt, was du für Spieler im Kader hast und hast danach die Taktik vorgegeben oder hast du versucht, dein eigenes so durchzudrücken?
Naja, ich habe eigentlich schon so Vorstellungen, vielleicht versucht, meine Vorstellungen durchzusetzen. Sicherlich auch geschaut, hast du jetzt eine technisch sehr stark veranlagte Truppe oder eine Mannschaft, die mehr über den athletischen Bereich kommt, sicherlich spielt das auch eine Rolle mit. Aber im Großen und Ganzen bin ich ja nun so ein Vertreter von Hoop Stevens gewesen, der das ein bisschen drastisch ausgedrückt hat, die Null muss stehen.
Ja.
Das würde ich nicht unbedingt so total unterschreiben wollen, aber ich sage schon, wenn du zu viele Gegentore kassierst, wirst du wahrscheinlich die Erfolge nicht erreichen, weil du nicht so viele Tore dann auf der Plusseite haben wirst. Und insofern war, dass es über eine gewisse Ordnung im Spiel geht und dass wir aus einem guten, gefestigten Defensivverhalten gekommen sind. Das war eigentlich so Maßstab über fast alle Mannschaften, die ich so gehabt habe. In Erinnerung, ja, würde ich schon so sagen wollen.
Mhm. Wir haben, bevor wir so richtig loslegen, hatte Thorsten eine Idee, weil du ja mit, wie gesagt, so vielen Vereinen zu tun hast als Spieler und als Trainer.
Ja, ja.
Und wir haben die Rubrik, glaube ich, genannt, Ewald in drei Worten.
Ewald in drei Worten, genau.
Thorsten, magst du einmal erklären, was dahinter steckt?
Ja, du hast es im Grunde genommen schon gesagt. Ewald hat super viele unfassbare Fußballer trainiert in seiner Laufbahn und ein kleines Sammelsurium solcher Spieler haben wir jetzt mal versammelt und gebeten, Ewald in drei Worten zu beschreiben. Ich kann mal kurz die Mannschaftsaufstellung dieser Spieler sagen, die wir befragt haben. Stefan Eden, Markus Dielenschneider, Ziege Onenga, Sven Jesser Jansen, Ingo Ukner, Waldemar Schulz, André Popp, Helmut Tameus, Ralf Koenig.
Und Heiner Hamann.
Die werden jetzt in dieser Reihenfolge Ewald in drei Worten beschreiben.
Fachliche Kompetenz, vorbildlichen Auftritt, immer respektvoll gegenüber uns als Spielern.
Erstens vertrauensvoll, zweitens respektvoll und drittens prägend.
Engagiert. Verlässlichkeit, Fachwissen.
Ja moin, fußballerisch top, dann CCR-Musik auf jeden Fall und menschlich top.
Respektvoll, prägend,
menschlich überragend.
Konsequent, respektvoll und hart, aber herzlich.
Respekt, ehrlich und gut, das sind zwar zwei dritte Halbzeit.
Ehrgeizig, vorbildlich, mit Abstand der beste Trainer, den ich hatte.
Feierbiest, geradlinig und für mich als Trainer ein Glücksgriff.
Absolute Autoritätsperson, sachlich, Menschlichkeit.
Jawohl. Ja, war toll, ein bisschen was
toll,
vor, ne?
Toll, danke Jungs. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Da sind so ein paar Sachen hängen. Einmal als Musikfan CCR, mal der Creedence Clearwater
Revival, ja, ja.
Lieblingsband von dir?
Ja, ja, ja.
Immer gewesen?
Ja, Lieblingsband. Auch schon von, ja, seit es die Band gibt. Ja, seit es die Band gibt.
Ja?
Ja, durch die Bank. Durch die Bank. Wie verrückt Sammler. Alles gesammelt, was es irgendwie gab. Okay. In Amerika gewesen, die Wohnhäuser besucht, Plattenfirma besucht.
Ja?
Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war eine, oder, ja, ist jetzt nicht mehr, aber war ein ganz tolles Hobby von mir. Ganz tolles Hobby von mir. Hm? Ja.
Und dann, was man so raushört, habe mich gefragt, dann war es dir wahrscheinlich immer sehr wichtig, einen guten Draht zu den Spielern zu haben, sehr menschlich zu agieren, auch hart in der Sache, wenn es sein muss. Aber war dir das immer wichtig, korrekt mit anderen umzugehen?
Ja,
so?
Ja, ich glaube, ich habe des Öfteren Respekt vorgehört.
Ja.
Aber das würde ich von meiner Seite auch aussagen. Auch sagen, Respekt gegenüber der Mannschaft, die ich trainieren darf. Das ist ganz wichtig, ein vernünftiges Miteinander, dass man gut miteinander umgeht. Da holst du Kraft raus. Dann sind Spieler bereit, vernünftig zu trainieren, vernünftig mitzumachen, teilweise über die Grenzen zu gehen. Auf der anderen Seite ist der Trainer dann auch bereit, sich da reinzuhängen und zu machen und sich zu engagieren. Also ist ganz wichtig. Ja, ja.
Mhm. Jahrgang 1956. Du bist hier in Risum aufgewachsen.
Korrekt, ja.
Was war das damals für eine Zeit? Habt ihr viel Fußball gespielt, auch privat? Hier gab es Zingel da schon? Ja, ne?
Ich glaube, auf dem Schulhof haben die gespielt.
Auf dem Schulhof sind wir schon angefangen. Ja, da gehe ich schon fast von aus. Da gehe ich schon fast von aus. Schulhof, Zingel auf jeden Fall. Kann ich mich noch erinnern. Wir haben eine Doppelgarage ganz früh gehabt zu Hause. Die beiden Garagentore waren ausgebeult, weil der Ball da immer gegenflog. Weiß ich noch. Du musst mal wissen, 1956 und dann die Jahre danach, da gab es hier nicht viel. Alles das, was an Freizeitmöglichkeiten heute geboten wird, war zu der Zeit ja gar nicht vorhanden. Also es war eigentlich nur Fußball und sonstige Spiele, die man zusammen gemacht hat. Und wenn ich an die Mannschaft, die wir gerade auf dem Bildschirm sehen können, denke, oder an Hans-Bernhard Christians, an Jürgen Tameus, die so ein bisschen jünger sind wie ich, aber wir hingen eigentlich immer eng zusammen und haben uns immer mit dem Ball beschäftigt. Du eigentlich durchgehend. Eigentlich durchgehend.
Ja.
Ne?
Und dann alle zusammen zu Lokwart.
Und dann alle zusammen nach Lokwart.
Durch die Jugendmannschaft.
Ja, ja, ja.
Welche Position hast du damals gespielt?
Vorne, ich war vorne, ja. Ich denke, dass es, ob es da schon links außen in der Sieberknabe gab, weiß ich nicht. Aber das wird im vorderen Bereich gewesen sein. Also ich war schon immer bestrebt, viele Tore zu schießen. Und bin dann als Stürmer eingesetzt worden von den damaligen Jugendtrainern. Ne?
Ging es da gut zur Sache so? Du wirst ja immer gern auch mal als harter Hund durchaus bezeichnet. So fing das in der Zeit an, dass man hier gelernt hat, man darf nicht zurückstecken. Hast du es da gelernt so?
Ja, ich habe das wohl gelernt, obwohl ich würde das ein bisschen korrigieren wollen. Ich war jetzt als Spieler gar nicht so unbedingt der harte Hund. Das ist eigentlich so dann mehr auf die Trainerarbeit danach bezogen. Fußballerisch war ich vielleicht immer so ein bisschen mehr der mehr technisch Veranlagte, der gewisse Schwächen so im Zweikampfverhalten hatte. Das kann sein, dass diese Schwäche später eben zu dieser Veränderung geführt hat im Trainerbereich, dass ich gesagt habe, da darf es im athletischen Bereich im Zweikampfverhalten keine Defizite geben, das muss trainiert werden. Ja. Möglich, ist möglich, ne?
Du sollst aber auch auf dem Schulhof schon immer gerne das Kommando gehabt haben. Mir ist da eine Geschichte überliefert worden, dass jemand einen nagelneuen Ball mitgebracht hat.
Oh Mann.
Und der durfte dann nicht mitspielen. Kannst du dich erinnern an die Geschichte?
An, ich, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber du wirst es wissen. Ich denke mir, Hans-Bernhard Christians ist einer, der kennt ganz viele alte Geschichten, ganz alte Stories. Und der erzählt immer wieder, und dann sage ich, Mensch, dass du das alles noch weißt, HBC, das ist ein Wahnsinn. Und dann hat er mir aber wieder geholfen, weil dann zündelt das wieder ein bisschen bei mir. Das mit dem Ball, das zündelt auch irgendwo, aber ich kann es namentechnisch nicht zuordnen. Ja.
Bär soll der geheißen haben. Bär?
Auch hier, Van der Linde, Gerold Van der Linde. Ja, Bär, ja. Okay. Ja, siehst du, hast du wieder geholfen. War auch kein Fußballertyp. Ja,
und deswegen musst du nicht mitspielen, wa?
Denke ich mir, dass wir uns da herzlich bedankt haben. Ich vielleicht für den Ball und du hast ja erstmal Pause. Das könnte so sein. Johann Wildfang ist auch ein Riesomer, auch kein Fußballertyp, wollte auch immer mitspielen. Aber die mussten sich hinten anstellen, weil sie eben vielleicht nicht so gut waren. Das war diese rustikale Zeit damals.
Das meine ich ja.
Ja,
da war schon ein bisschen
geradliniger oder
so zur Sache. Ja. Aber warst du immer so ein bisschen Anführer, einer, der vorweggegangen ist und Wort ergriffen hat und so, weißt du das noch?
Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon, dass ich da vielleicht ein bisschen veranlagt war oder wie auch immer das von klein auf gemacht habe. Das würde ich unterschreiben wollen. Mhm.
Mhm. Und damals so zu der Zeit, mich interessiert immer, wo Leute herkommen, wie das alles so entstanden ist. Das fängt ja dann in der Kindheit an, wie eben sind Eltern und alle so da mitgegangen zum Sportplatz, haben zugeguckt, waren die immer da so?
Ich muss dazu sagen, mein Vater war berufstätig, der hat eine Tankstelle gehabt in M. Selbstständig, selbstständig, das war so. Viel ist mein Onkel Bernd Dirksen mit mir unterwegs gewesen, der auch mal Vorsitzender hier beim FC Loquat war, der mich viel zu Sportplätzen begleitet hat. Zu den Auswahlmannschaften, es gab damals ja ganz vorsichtig im NFV hier in dem Bereich auch Auswahlmannschaften schon, da durfte ich denn hin und da hat er mich denn auch immer hin und her gebracht.
Das ist ja doch wichtig, dass man so Unterstützung hat und weiß, sie sind da.
Haben aber die war gegeben, mein älterer Bruder Gretus, selber ein sehr guter Fußballer, hat mich da immer unterstützt und die Unterstützung habe ich von Anfang an gehabt, ja.
Haben dir all diese Leute, Eltern, Onkel und so Werte mitgegeben, die dich immer begleitet haben, an die du dich auch in schweren Zeiten so an denen dich festgehalten hast?
Ja, ich glaube schon, dass die gesagt haben und immer darauf hingewiesen haben, bring dich ein, zeige, dass du was kannst und versuche andere dann durch Leistung zu überzeugen, dass man auch eben bemüht ist, etwas zu erreichen, dass man selber da was für tun muss. Du kriegst nichts geschenkt, sondern du musst selber was selber einbringen, um eben zu einer Leistung zu kommen. Ne? Das ist, würde ich so sagen wollen.
Da gehört dann ja auch so Ehrgeiz dazu. Haben dich Niederlagen schon damals so richtig gewurmt?
Ja, also verlieren konnte ich ganz schlecht. Das hat sich dann auch bis zum Ende nicht wieder gelegt. Nee.
In der A-Jugend bist du dann zu Kickers Emden gewechselt?
Ja, ja.
Wieso hast du das gemacht, um mal höher zu spielen oder wie kam der Wechsel zustande?
Ja, der Wechsel ist eigentlich nach meiner Erinnerung, oder das weiß ich noch, wie er zustande gekommen ist, es muss ja auf jeden Fall schon von Seiten Kickers damals Beobachter gegeben haben, sonst wären die ja nicht drauf gekommen. Stimmt. Und das habe ich noch so ein bisschen im Kopf, Bernhard Jansen. Der war ja damals der Trainer der Kickers Verbandsjugend. Bernhard Jansen war ja später auch VfL Wolfsburg lange Jahre
Nachwuchskoordinator.
Der Kickers Trainer hat auch trainiert, Aurich trainiert, später im Profibereich tätig gewesen. Der war damals Trainer der Verbandsjugend. Und der ist damals bei meinen Eltern, bin ja mit 17 rübergegangen, an meinem zweiten A-Jugendjahr. Der ist damals zu meinen Eltern gekommen und ich sehe ihn noch im Wohnzimmer sitzen, wie er meine Eltern überzeugt hat, dass Ewald jetzt den Wechsel machen muss. Also er ist so gut, der muss hier zu Kickers. So ungefähr waren wohl seine Worte. Total wertfrei gebe ich das wieder. Hm. Weil meine Eltern die mussten überzeugt werden. Ich bin mit 17 beim Zoll angefangen und musste ja auch auswärts meine Ausbildung machen. Und meine Eltern haben schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich diesen Berufsschritt durchziehe und mich nicht ablenken lasse. Also die mussten schon etwas überzeugt werden durch den Wechsel. Aber Bernhard konnte zu der Zeit schon hervorragend reden. Und dann hat er die überzeugt und dann ist der Wechsel zustande gekommen.
Mussten die Eltern noch überzeugt werden.
Wahnsinn,
einfach in der Jugend.
Ja.
Du hast dann danach ja auch gleich für die erste Herren gespielt, ne? Damals war das Verbandsliga Nord.
Ja.
72, 73. Wie war der Sprung zu Kickers? Was war da anders im Verein? So?
Ja, okay. Ich habe dann, wie gesagt, diese eine Verbandsjugendjahr gespielt und dann ging der Wechsel in die erste Mannschaft. Eigentlich relativ nahtlos, überraschenderweise. Aber das hing auch damit zusammen, dass Bernhard Jansen nicht gleich, der ist jetzt im zweiten Jahr Trainer der ersten Mannschaft geworden, aber als Trainer der ersten Herren schon avisiert war. Also insofern konnte man da schon eine sportliche Kontinuität erkennen. Und ja, die Leistung muss natürlich auch gestimmt haben, sonst hätte es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht geklappt.
Wahrscheinlich nicht.
Man, zu der Zeit, wir sprechen über 74, ne? 1974, Conny Spahns war damals ein klasse Fußballer bei Kickers. Lothar Nafrod, ein alter Haudegen hinten drin. Das sind wahrscheinlich jetzt Namen, die euch so nicht sagen, aber ich kann da noch ein bisschen was mit anfangen, weil das eben bekannte Fußballer waren in der Emder Zehner damals, ne?
Damals haben auch so Vereine wie Norden, also FC Norden, Blaffersborsum und Concordia Soesen so hochgespielt.
Ja,
ne? Thorsten noch recherchiert. Die waren alle damals in der Verbandsliga.
Ja, die haben alle vor uns gespielt. Borsum Kickers war damals ein echtes Stadtderby.
Gab einen Spielabbruch, ne? 1975, kannst du dich da noch dran erinnern, beim Stand von 2-0 für Kickers erhielten Borsumer Spieler die rote Karte.
Ja.
Beging eine Tätigkeit am Ottomar Schiedsrichter frei.
Frei, ja.
Irgendwie gab es da mal was.
Ja, habe ich aber jetzt nicht mehr so auf dem Zeiger. Habe ich nicht mehr so. Ja.
Aber guck, das muss dann ja, damals ja eine Ausnahme. Heute ja leider hört man das häufiger mal.
Ja. Damals war es mit Sicherheit die absolute Ausnahme. Das kann ich mir vorstellen. Es war wahrscheinlich kaum Ordner da gewesen. Zu der Zeit war ja alles noch ein bisschen freier. Das ist ohne weiteres möglich. Aber nee, im Detail.
Nee, muss ja auch nicht. Alles gut. Ein Spiel, Thorsten, hattest du rausgegriffen, mal so ein Besonderes, ne? Weil jetzt auch gerade das Derby ansteht, Kickers gegen Oldenburg.
Ja, Kickers gegen Oldenburg, da hast du beim Stand von 5-0 oder das Endergebnis war 5-0, hast du einen Doppelpack erzielt im Marschwegstadion. Trainer war damals Enno Bäumer.
Enno Bäumer, korrekt.
Genau.
Der kam vom VfB Oldenburg.
Genau, es war das erste Spiel, glaube ich, auch in der Saison.
Ja, ja.
Verfolgst du das noch so ein bisschen, Kickers?
Ja.
Das wieder
jetzt nicht als noch Fan und so, aber schon von mit Abstand. Mhm. Aber kriegt das schon mit und freue mich eigentlich jedes Mal, wie auch schon bei dem letzten Auftritt da als oder versuchten Auftritt als Profitrupp, dass sich ein Verein aus unserer Region eben auch nach oben bewegt, ne? Damit wir hier auch fußballerisch etwas oder noch mehr jetzt zu bieten haben.
Mhm. Die Zeit damals hat ja auch ein paar Talente hervorgebracht. Du hast eben schon Namen genannt. Da gibt es dann noch Albert Brauer dazu.
Brauer hat damals gespielt. Uwe Grotius hat damals gespielt.
Da wollte ich drauf zu sprechen kommen. Uwe Grotius, später Niedersachsens Fußballer des Jahres sogar. Das muss man sich auch mal vorstellen. Wie hast du Grotius gesehen? War der in jungen Jahren schon so gut? Konntest du schon sehen?
Uwe war ein klasse Fußballer. Ja, also A, ein klasse Typ. Wir sehen uns ja ab und zu nochmal und tauschen immer ein paar alte Geschichten aus. Klasse Fußballer, klasse Typ. Wir hatten vorhin mal drüber, dies alles dafür geben für den Erfolg oder sich richtig zu engagieren und zu machen und zu tun. Wenn der Uwe, der später Fußballer des Jahres in Niedersachsen geworden ist, hat ja OSC Bremerhaven noch gespielt und ich weiß nicht, wo er noch war, hätte er schon alles früher haben können. Aber der Uwe hat einiges sehr locker gesehen, muss man so sagen, und hat dadurch eigentlich sein Talent, das ihn ohne weiteres in den Profifußball hätte bringen können, nicht so ausgeschöpft. Obwohl er denn, wie gesagt, OSC Bremerhaven, zweite Liga gespielt hat. Ja. Alles gut, alles schön, aber der hätte noch ein bisschen mehr erreichen können.
Ja, wäre noch mehr drin gewesen.
Ja, bin ich fest von überzeugt. Mhm. Ja.
Ja, wollen wir Uwe mal zu Wort kommen lassen, wa? Haben ihn kontaktiert. Wie er so auf die Zeit zurückblickt von damals und das hat er uns zukommen lassen.
Ja.
Auf geht's.
Moin Thorsten, Uwe Grotius hier. Ja, Ewald Heikes, ich musste erst mal ein bisschen überlegen, ist ja auch schon fast 40 Jahre her, ungefähr, glaube ich. Ewald Heikes links außen, sehr guten Schuss mit links, rechts eigentlich nur zum Bier holen. Guter Flankengeber, viele Tore gemacht auch, vielleicht nicht der Torjäger, aber viele Tore gemacht. Ich glaube, Bekus war damals Torjäger. Schlitzohr auf jeden Fall und ein super angenehmer Mensch, viel mit gutem, trockenen Humor, muss ich sagen, hatten viel Spaß mit ihm und war ein angenehmer Typ Und ein klasse Fußballer, hat beim Zoll gearbeitet, weiß ich. Und ja, sehr, sehr guter Fußballer, hat viel Spaß gemacht mit ihm. Ich soll auf jeden Fall noch grüßen von Detlef Kiek. Und da sieht man ja auch dran, ne, dass er auch ein sehr beliebter Mensch war in der Mannschaft. Okay, ich hoffe, das reicht, Thorsten. Schönen Gruß an Ewald. Und ja, man sieht sich. Okay, bis denn. Ciao.
Jawohl. Schöne Grüße zurück, Uwe.
Ja, ja, ja. Das sind doch nette Worte.
Ja, 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 ja. Ja, der Uwe ist ja seinen Weg auch gegangen als Fußballer. Aber wie gesagt, wird er vielleicht selber so ein bisschen auch unterschreiben, dass man, dass er eben, er hätte sogar vielleicht ganz oben im Profibereich landen können. Ne?
Ja, der war auch in der Spätphase noch richtig gut bei Kickers, ja, ganz hinten gespielt, dann ja. Libero manchmal gemacht. Da war ich ja mal im Stadion, der Zeit auch, wo er verabschiedet wurde, standen alle Leute auf, der ist noch eine Ehrenrunde gelaufen. Das war ein ganz besonderer Spieler, selbst in der Spätphase noch unglaublich wichtig.
Ja, 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 das zeigt das ja ein bisschen auf. Ne? Und, ja. Und ich meine, dass, wenn ich da richtig liege, der Dieter Als, der erste ostfriesische Fußballer war, der bei Werder Bremen seinen Weg gegangen ist vom SV Hage. Ja, das hätte Uwe auch ohne weiteres vom fußballischen Vermögen schaffen können. Davon bin ich gar nicht überzeugt, ja.
Ja, guck. Dann 80-82 bist du zu Stern Emden gewechselt in die Bezirksliga. Hattest du erstmal genug von Kickers oder wie kam das?
Nein. Im Nachhinein, ich habe mich letztens, wir sind damals zusammen gewechselt. Manfred Bekus, Manfred Hansen und meine Wenigkeit als Krummhörner Dreiergestirn, wurden wir damals, glaube ich, bezeichnet. Und ich hatte mit dem Manfred Hansen vor ein paar Wochen nochmal gesprochen und da sind wir beide zu dem Ergebnis gekommen, wir haben eigentlich zu früh gewechselt. Wir waren ja 80, da war ich 24, ja. Hm. Und wir haben zu früh gewechselt. Heute kann man das natürlich sagen, der Reiz des Geldes. Wir waren jung und brauchten das Geld. So kann man das vielleicht sagen. Und Stern war ja damals so ein Verein, der hatte einen finanzkräftigen Sponsor und Stern sollte immer auf der Höhe von Kicker spielen nach seinen Vorstellungen. Und dadurch war er immer bemüht, gute Spieler dann zu bekommen und Kickers vielleicht ein bisschen zu schwächen im gleichen Atemzug. Und ja, so kam es denn zum Wechsel, aus finanziellen Gründen. Im Nachhinein hätte ich vielleicht bei Kickers bleiben sollen vom Fußballischen, obwohl ich hätte große Konkurrenz bekommen, denn im nächsten Jahr ist der Nils Andersson in die erste Mannschaft gekommen.
Oh ja.
Und der spielte ja auch links außen, ja. Auch ein toller Fußballer. Da hätte ich dann natürlich auch einen harten Konkurrenzkampf gehabt. Oder ich hätte mich schon nach hinten verziehen müssen, wo ich dann später in meinen späteren Fußballerjahren mich aufgehalten habe. Ja.
Ja, guck, so hing das zusammen. So war der Weg frei für Nils und seine Entwicklung.
So kann man das auch sehen.
Ja, dann weiß nie, wie sowas sonst gelaufen oder ausgegangen wäre. Oder die hätten zu Nils gesagt, geh auf rechts. Obwohl, da gab es das ja noch nicht so, das so robbenmäßig.
Er musste
schon die Seite hoch und runter flügen, Nils. Ne?
Ja. Ja, aber Nils war ja auch einer, der gleich dann den Sprung geschafft hat.
Ja, also, war auch
top,
richtig
top Fußballer gewesen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Thorsten, eine Geschichte hast du noch zu dem
Zur Sternzeit?
Stern. Ja.
Ja, Stern hatte einen sehr, sehr, sehr guten Stürmer zu der Zeit, der hieß Udo Lorse.
Ja, Udo.
Das soll nicht unbedingt dein Freund gewesen sein?
Nee. Man hat zu einigen gutes Verhältnis und zu anderen eben nicht so ein gutes Verhältnis.
Und das soll Auswirkungen auf deine Flankenqualität gehabt haben?
Sind da nicht so viele Bälle in die Mitte gekommen? Sein, ich kann mich da ganz schlecht dran erinnern, Thorsten. Da müsstest du mir weiterhelfen.
Ich habe gehört, du hast ein bisschen zu hoch geflankt, dass er da eben nicht mehr rankam.
Ja.
Boah. Weiß nicht mehr, wa?
Nee, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr.
Lass mich mal so stehen. War nicht mit Absicht, die Flanken zu hoch.
Ach so.
Oder?
Ja, wollen wir nicht ins Detail gehen. Du hast doch so viel auf dem Zelt stehen. Ja, auf jeden Fall, der Udo war auch torgefährlicher Stürmer, Kopfball stark und auch im Torabschluss sehr sicher und kampfkräftiger Spieler im vorderen Bereich. Aber okay, mit anderen Spielern habe ich mich besser verstanden.
Dann ging es zurück in die Heimat. 82 bis 86 zu Lokwart, Gesicht der zweiten Fußball-Blütephase des Vereins, wenn man so nennen möchte. Du wurdest Spielertrainer.
Wurde Spielertrainer.
Mir gerade Mitte 20, wie kam es denn dazu?
Ja.
Hast du mit meinem Opa geregelt damals? Hat der dich zurückgeholt, weißt du?
Ja, so? Ja, also es war hier natürlich bekannt in Loquat, dass ich mich bei Stehern jetzt nicht so unbedingt wohlgefühlt habe. Und ich hatte in der Zeit, oder wir haben in der Zeit unser Haus gebaut hier in Risum, 80/81. Und da kam dann beides zusammen. In Loquat hat man mitbekommen, oder Ewald fühlt sich bei Stehern nicht so wohl. Und jetzt hat er ein Haus fertig, und der wird wahrscheinlich auch bald nach uns kommen. Nun müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht so an die Region oder an den FC Loquat wieder binden können. Und dann kommt Opa ins Spiel, der dann gesagt hat, den sprechen wir an. Und bevor er aber selber tätig geworden ist, haben wir eine Abordnung geschickt mit die Älteren werden die noch kennen, Hermann Blomport war Fußballobmann hier beim FCL und Hans Groth hier war dann auch in irgendeiner Funktion im Vorstand. Die beiden waren dann da zum Vorgespräch und das war ganz gut. Die vor allen Dingen haben die mir die Sicherheit gegeben, denn wie du schon gesagt hast, mit Mitte 20 wird man nicht unbedingt schon Trainer oder Spielertrainer, aber die haben mir viel Sicherheit gegeben in den Gesprächen und Unterstützung angeboten und dann kam Opa mit ins Spiel und der hat dann den Vertrag vorgelegt, wir haben den unterschrieben und dann ist es losgegangen.
Ja, aber wie kam die denn da drauf, dass du dann auch als Spieler, als Trainer praktisch kommst, wie kommt man auf die Idee?
Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, oh, der kann ja noch gut Fußball spielen, das nehmen wir noch mit dazu. Ist günstig im Paket, einmal der Trainer und einmal der Spieler. Wo du es jetzt sahst, es war wahrscheinlich so Anfang der 80er gar nicht so aktuell Spielertrainer. Habe ich gar nicht so groß drüber nachgedacht. Aber ja, mit 20 eigentlich war ich noch in der Blütezeit, in Anführungsstrichen, meines Fußballerlebens. Das passte natürlich schon ganz gut. Ne? Die Seite des Trainers war mehr für mich das Problem, da reinzufinden jetzt als mit 20er praktisch einigen Leuten vorzustehen, die ja schon ein bisschen älter sind wie ich zu der Zeit. Ne?
Ja, aber ging ganz gut, ne?
Ja, lief klasse.
Wir haben das mal rausgesucht hier, Saison 82/83, gleich Titelgewinn in der Kreisliga Aurich vor Fiskwart, 50-10 Punkte, mit der alten Punktregel noch. Natürlich in der darauf folgenden Saison gelingt sogar der Bezirksklassentitelgewinn.
Ja,
welche Erinnerung hast du an die Zeit damals? Da müsst ihr ja auch richtig gute Spieler gehabt haben, ne?
Ja, wir hatten eine super Truppe. Wir hatten eigentlich eine super Truppe, muss man sagen. Allen vorweg natürlich, Richard Itis war Torjäger, kam ja auch von der Verbandsjugend Kickers nach Loquat. Ich glaube, hat über 40 Tore geschossen damals in der Kreisliga-Saison. Wir hatten mit Gustav Fortmann einen ehemaligen Kickerspieler. Wir hatten mit Jürgen Tameus ein klasse Fußballspieler. Wir hatten mit Helmut Tameus einen auf der linken Seite, der Fußball spielen konnte und wusste, wo das Tor stand. Und das gepaart so mit Urgewächsen in Loquat, wie Friedhelm Schilling oder Adalbert Gonzo-Merker oder andere mehr. Das war eine sehr gute Mischung.
Hm.
Ja, das passte.
Wie wichtig war Friedhelm Schilling als Spieler für euch? Das war ja auch so ein eisenharter Verteidiger, oder?
Friedhelm war enorm wichtig.
Ja?
Nicht unbedingt vom Fußballerischen. Gustav Fortmann sagt immer, der Kuhn kann kein Fußball spielen. Das würde ich nicht sagen wollen. Also Fußball spielen konnte er schon, aber jetzt so die technische Seite des Fußballspiels war nicht unbedingt sein Ding. Aber er war unheimlich zweikampfstark. Er war körperlich sehr präsent und in Zeiten des gesuchten Manndeckers natürlich der Spieler, den man auf gegnerische Starspieler angesetzt hat. Ne? Und er hat eine hohe Autorität innerhalb der Mannschaft gehabt und hat vor allen Dingen mich auch dementsprechend unterstützt, was mir sehr geholfen hat in den jungen Jahren.
Mhm.
Also auf Friedhelm konnte ich mich top verlassen in den Jahren beim FC Loquat. Und das hat mir sehr geholfen. Das war sehr gut.
Topspieler sollen ja damals gefragt haben, nachdem sie in Loquat angekommen sind, die erste Frage, ist Friedhelm Schilling da, ne? Aus Angst vor
ihm. Ist so. Wir haben, also ich kann mich noch an einen Fall erinnern, wo ein gegnerischer Stürmer des SSV Süderneuland nach dem Spiel in unsere Duschanlage gekommen ist und den Schilling gesucht hat, weil er wohl noch was mit ihm abklären wollte. Naja, wir konnten das noch wieder beenden, denn das Ganze, aber das wird wohl dann gelegen haben, haben, dass der Friedhelm ihn 90 Minuten lang bekämpft hat, in seiner ureigensten Art. Der war übrigens nicht nur so im Spiel so, sondern auch in den Trainingsspielen waren viele froh, wenn Friedhelm in der Mannschaft war, in der man dann selber gespielt hat. Dann hatte man mit ihm wenig zu tun im direkten körperlichen Kontakt. Ne?
Mhm. Und er war ja auch später als Trainer noch aktiv. Da gibt's auch noch, der war auch wahrscheinlich ein ziemlich harter Hund für die Spieler. So, ich weiß nur eine Szene. Ja. Er stand immer relativ nah an der Außenlinie.
Ja,
und wenn dann ein Ball auf ihn zurollte und ein Spieler versuchte, der kam mit Anlauf und du wusstest, der kommt und versuchte ihm in der Grätsche noch zu retten, blieb Friedhelm trotzdem da vorne an der Linie stehen.
Ja, das passt ganz gut.
Er ist dann noch nicht hochgesprungen oder sowas, dass ein Spieler dann noch abgebrochen hat.
Das passt so ins Bild.
Das ist so eine Erinnerung, da stand ich hinter ihm und dachte, wieso geht der da jetzt nicht weg?
Das passt so, diese kleinen Provokationen auch im Spiel, immer so ein bisschen ärgern und so. Das gehört, irgendwo gehört es mit dazu und er konnte das eben sehr gut.
Ist doch so Typen fehlen ja heute auch mal immer so ein bisschen, wenn man ehrlich ist. Die haben einem ja schon gefallen. Man hat nicht gern gegen die gespielt, aber irgendwie gehört es ja auch dazu.
Ja.
Geschichten werden heute noch erzählt, wahrscheinlich hier von uns und auch von Gegnern.
Ja. Denke ich mir, auf jeden Fall.
Ja. Thorsten hat ihn natürlich, besucht nicht, aber einmal angeschrieben und hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, das ist doch schön.
Wir haben ihn mal zur damaligen Zeit befragt und ob er uns noch eben ein, zwei Geschichten von damals erzählen kann.
Ja.
Mal hören, was er zu sagen hatte.
Also Ewald war der beste Trainer, den ich in meiner doch relativ langen Fußballlaufbahn erlebt habe. Er kam damals, er hat ja lange bei Kickers gespielt. Ich meine, er kam von Stern Emden, bin ich mir aber nicht 100% sicher. Ist aber auch egal. Wir haben damals eine super Truppe beieinander gehabt. Wie du schon richtig gesagt hast, sind wir ja zweimal nacheinander aufgestiegen. Und ich war der Kapitän dieser Bande. Den Erfolg haben wir uns hart erarbeitet. Und Ewald war nicht nur ein herausragender Libero, auch der Beste, den ich jemals erlebt habe, hinter mir. Ich war ja nicht immer der Abräumer im defensiven Mittelfeld. Er war ein Stratege. Er war der erste Trainer, der uns minutiös auf unsere Gegner einstellen konnte, der mir immer sagen konnte bei der Besprechung, die immer donnerstags stattfand, wenn ich mich recht erinnere, ist ja schon ein paar Jährchen her, featured, hör zu, da kommt der und der auf uns zu, Linksfuß, Rechtsfuß, hat die und die Eigenheiten, versuche ihn ein bisschen zu provozieren, hau ihm erstmal kurz was auf die Socken, dann wird er nervös, dann hast du schon gewonnen. Also Ewald war ein strategisch sehr gut aufgestellter Trainer. Ja, und zusammen mit den Jungs, die damals da mit uns gespielt haben, war das wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft mit herausragenden Fußballern. Ein Gusche Fortmann, ein Richard Itis, der für 30 Tore pro Saison gut war, Manni Hansen, Jürgen Tameus, Helmut Tameus, wirklich sehr gute Leute. Und ich hoffe, ich habe einen kleinen Anteil dazu geleistet, dass das so gut gelaufen ist. Ich denke gerne an diese Zeit zurück. Und viele von den Jungen sehe ich ja ab und zu noch mal beim Frühshoppen im Sportheim. Ja, lustige Geschichten. Da gibt es viele. So spontan fällt mir eine ein. Ich war ja immer dafür zuständig, den gefährlichsten gegnerischen Stürmer auszuschalten. Und das war damals bei Süderneuland, das fällt mir so jetzt spontan ein, Udo Krömer, der ja auch privat nicht so ganz ohne war. Die ihn kennen und seine Geschichte kennen, wissen, was ich meine. Das ist jetzt aber nicht so wichtig, war ein guter Mann. Der aber gegen mich nie eine Chance hatte. Und das passierte Folgendes. Ich bin ja nie sehr zartfühlend mit meinen Gegenspielern umgegangen. Angriff von Süderneuland aufs untere Tor. Ewald, der übrigens auch bei uns nur Piefke genannt wurde, aber wir persönlich nannten ihn meistens Ewald. So viel Respekt hatten wir meistens schon. geht gegen ihn in einen Zweikampf. Ich stand in der Nähe und vielleicht kann er sich noch daran erinnern. Und wenn ich die Szene richtig in Erinnerung habe, berührt ihn mit dem Knie am Kopf und Krümmer fällt um und großes Trara. Und wie gesagt, ich stand in der Nähe und als Krümmer wieder hochkam, stürmte er auf mich zu. Das warst du, Schilling, das warst du. Ja gut, okay. Ich war es ja nun ausnahmsweise mal nicht. Es war ja Ewald, der aber nur irgendwie grinsend daneben stand. Was dann darin endete, dass Kollege Krümmer mich letztendlich verfolgt hat bis unter die Dusche und mich wüst beschimpfte, weil ich ihn da niedergestreckt hatte. Ewald hat das aber auch nicht aufgelöst. Letztendlich war es egal. Ich hätte es genauso gut sein können. Und dererlei Anekdoten gibt es viele. Aber das würde den Rahmen jetzt sprengen. Vielleicht könnt ihr mit dieser kleinen Anekdote etwas anfangen oder eine, ich kann auch eine nachschieben, ihr müsst ja selbst wissen, was ihr auswertet. Ewald war berüchtigt für seine Steigerungsläufe. Ich habe es immer gehasst, wie wir alle. Wir haben alle Steigerungsläufe gehasst. Und dann hatte er mir mal die Stoppuhr in die Hand gedrückt als Mannschaftsführer, weil er selber mitlief. Und das etwas störend war für ihn. Ich weiß gar nicht, ob er sich daran erinnert. Und die Steigerungsläufe mussten ja auch dann innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschlossen sein. Es wurde ja auch verglichen, welche Gruppe wie schnell lief. Und dann war Ewalds Gruppe dran. Und ich war abgelenkt und habe da nicht richtig auf die Stoppuhr geguckt und habe denen dann eine Fantasiezeit gesagt, die nichts mit dem zu tun hatte, was die liefen. Und so mussten sie zwei, dreimal so lang laufen, um in irgendeiner akzeptablen Grenze zu bleiben. Das trich mir Jürgen Tameus, der da unglücklicherweise auch noch in dieser Gruppe war, bis heute noch nach. Diese Anekdote kann Jürgen Tameus auch erzählen. Aber das sind so Kleinigkeiten am Rande. Ich könnte euch noch viel mehr erzählen, aber wie gesagt, das würde den Rahmen sprengen.
Ja, ja, klasse. Wir gerne klasse das Geschichte. Dran. Oh Mann, wir müssen jetzt mal aufhören zu lachen.
Ja. Ganz schwer, ganz schwer.
Vernünftig weitermachen.
Ja, erstmal Entschuldigung, Friedhelm, Entschuldigung, dass ich das nicht aufgelöst habe.
Was Geschichten. Da müssen wir auch noch mal einladen, den Mann, ja. Hier so ein, wo Leute ihre besten Geschichten erzählen. So, das war eine wilde
ja,
Zeit.
Das war ja auch eine Stärke der Mannschaft damals. Jetzt nicht unbedingt diese extremen Geschichten, da gibt es sicherlich sehr viele von, aber das war eine Stärke der Mannschaft, diese ja, genannte dritte Halbzeit, dieses Miteinander. Hohe Kameradschaft, sehr guter Zusammenhalt, aber trotzdem bereit sein, den Dienstag, Donnerstag und am Sonntag wieder Arbeit zu investieren und was zu machen. Das glaube ich, war ein ganz wichtiger Punkt auch für den Erfolg mit.
Ne? Und ist ja auch nicht so, dass in der damaligen Zeit jetzt nicht, dass das so rüberkommt, hier nur bei Lokwart Klopper oder Provokateur rumliefen. Das war ja überall, das so ein bisschen härter auf dem Platz zuging. So ein Eisenhaftverteidiger hatte ja damals eigentlich fast jeder und es wurde auch anders gepfiffen.
Wollte ich gerade sagen, das war einfach die Zeit der Manndeckung.
So.
Und das betrifft ja auch die Trainingslehre, die der Friedhelm kurz angesprochen hat. Die Trainingslehre der 80er, teilweise auch 90er Jahre, war ja so, eben, dass diese Athletik einen ganz, ganz hohen Stellenwert gehabt hat. Mhm. Und ja, okay, wir haben damals auch ja ganz nationalmannschaftstechnisch keine guten Bilder abgegeben. Da war der deutsche Fußball nicht gerade auf dem richtigen Weg in den 80er Jahren. Ne? Und das hat sich denn zumindest auch von der Trainingsarbeit so ein bisschen denn gegenüber heute wiedergespiegelt. War nicht angenehm für die Jungs, das ist schon richtig.
Ja. Wenn wir nochmal auf diese Bezirksklassensaison kurz zurückkommen, das Ziel war ja eigentlich Klassenerhalt so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen, ist ja meist so als Aufsteiger. Dann gab es in den ersten 6 Spielen 5 Siege, ein Remis. Und wenn man mal auf die Spiele guckt, damals so Zuschauerzahlen in Mordorf zum Beispiel, habt ihr 3-0 gewonnen in einem Spiel. Zweimal Richard Itis, einmal Helmut Tomeus. Da waren 1200 Leute. Ja. War das damals häufiger so auch in Lokwart? Dass nicht so eine Zahl, aber schon ordentlich was los war?
Ja, nee, also jetzt nicht in dieser hohen Anzahl, aber ich sag mal so 3, 4, 5. 1500 Zuschauer waren sicherlich da zu den Heimspielen. Das würde ich schon sagen wollen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir diesen Erfolg gehabt haben. Ne? Es lief eben sehr gut. Und dann ist das für die Zuschauer natürlich eine interessante Geschichte.
Ja.
Und wir werden auch nun nicht unbedingt den schlechtesten Fußball gespielt haben in der Region. Und dann bist du auch, wie gesagt, für die Zuschauer interessant. Und dann kam es zu diesem hohen Zuschauerschnitt, der sich dann ja bis in die Bezirksliga gehalten hat. Ne? Das war schon okay.
Hat ja auch finanziell Vorteile mit sich gebracht, dann so viele Zuschauer zu haben. Der Bau des Clubheims, wie wir es heute kennen, so nahtlos aus Zuschauereinnahmen generiert worden sein.
Ja,
ne?
Ja, glaube ich. Das glaube ich.
Ja. Dann gab es auch in dieser Saison tatsächlich mal eine Niederlagenserie.
Ja.
Fünf Niederlagen in Serie. Weißt du noch, wie kam es denn zu so einer schwarzen Serie?
Ich weiß es nicht. Nee. Also das waren 4 oder 5 Spiele, die wir dann am Stück verloren haben. Und ich hatte letztes, glaube ich, irgendwann mal eine Anfrage. Bis heute weiß ich das nicht. Bis heute weiß ich das nicht, wie das passiert ist. Das waren jetzt nicht unbedingt auch alle Spitzenmannschaften, gegen die wir verloren haben, sondern es war einfach nur eine Negativserie. Eigentlich nicht erklärbar, aber wir konnten das Schiff dann ja nochmal wieder drehen und in eine andere Richtung dann wieder fahren. Das war okay.
Was hast du denn da gemacht als Trainer in solchen Phasen auch? Denkt man so, Leistung war nicht schlecht, lass einfach mal ein bisschen laufen und guck, oder hast du dann mehr mit denen gesprochen oder mal so einen Abend gemacht und Kiste Bier hingestellt?
Das war mein zweites Trainerjahr. Mein zweites Trainerjahr. Ich kann dir sehr nicht sagen, was ich da irgendwie anders gemacht habe. Ich glaube vielleicht, dass ich gar nicht viel verändert habe. Dass das auch vielleicht dann der Schlüssel gewesen ist, um die Umkehr wieder zu schaffen, dass man jetzt nicht zu sehr hinterfragt, alles auf den Prüfstand stellt, vielleicht sogar zu vieles verändert, sondern ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht relativ ruhig mit der Situation umgegangen bin, ohne es eigentlich richtig zu wissen. Eine Kiste Bier übrigens, die gab es öfter mal.
Ja.
Also das war nicht so sehr das Thema.
Aber hilft dann ja auch, was du eben sagtest, so diese Gemeinschaft, dann, dass da alle zusammen rauskommen wollten und den Siegeswillen hatte die dann ja damals auch immer.
Ja.
Sowas hilft dann auch.
Damals war der Erfolg ja auch noch absehbar, dass wir es in der Saison auch noch mal schaffen konnten. Wir hatten ja zwar die ersten Spiele sehr erfolgreich gespielt. 5 Spiele nacheinander verlieren ist nie angenehm. Aber es war jetzt nicht so, dass dadurch eine Welt zusammengebrochen ist. Wir konnten da schon mit umgehen, glaube ich.
Genau, die Serie riss am drittletzten Spieltag der Hinrunde mit 3-2 beim damaligen Spitzenreiter Rot-Weiß-Emden.
Ja, okay.
Und dann habt ihr aber kein Spiel mehr verloren.
Nee, ja, cool.
Dicht gemacht wurde die Meisterschaft in Riepe. Hat Thorsten noch rausgesucht. Hier 3-1, Ewald haut einen Freistoß und einen Elfer rein.
Ja, hier in Burgwart, richtig. Ja, habe ich noch.
Ach, war hier, Heimspiel.
Das war Heimspiel.
Gegen Riep.
Das war ein Heimspiel. Das weiß ich noch, auch weil das Spiel gibt es auf Video, Burgwart gegen TSV Riep 3-1, weil da wurde so eine Art Holzgerüst gebaut, damit derjenige, der das Spiel mit Video aufnehmen konnte, da auch einen etwas erhöhten Sitzplatz hatte, um das Spiel besser aufzunehmen. Ja.
Ich glaube, das habe ich mal gesehen als Jugendlicher oder so. Das hatten die auf einer alten Video 2000-Kassette.
Ja.
Der konnte mal Vorder- und Rückseite.
Ja, wollte ich gerade sagen, beide Seiten spielbar. Ne?
Und irgendwann war das so abgedudelt. Wir haben das wahrscheinlich öfters geguckt.
Ja,
das war ja was ganz Besonderes.
Ja, das war was.
Ich wusste nicht, dass das Spiel war.
Ja, das war das Spiel, auch vorher schon aufgenommen wurden mit Blick über die Zuschauer, wie die denn ankamen. Da sieht man viele bekannte Gesichter. Und so, da hat sich auch ein bisschen was verändert. Einige sind auch schon leider gar nicht mehr da. Dann ist das Aufwärmprogramm damals ganz was anderes wie heutzutage. Das sind schon ganz interessante Videoaufnahmen.
Genau, ihr habt euch dann ja auch gehalten in der Liga. Ja, da drauf, 85, 86 gab es dann den Abstieg und du hast den Verein verlassen, bist 86, 87 dann zu Pevsum gewechselt. Hans Preuß wurde hier Nachfolger in Lokwart. Ja. Bevor wir dazu kommen, haben wir aus der damaligen Lokwarter Zeit nochmal den aktuellen ersten Vorsitzenden gefragt, Joachim Havertz. Der hat im Alter von 18 Jahren unter dir im Herrenbereich debütiert.
Okay.
Und ja, Thorsten hat ihm mal ein paar Erinnerungen entlockt.
Ja, ja.
Jetzt will Aki mal zu Wort kommen.
Ja.
In der Saison 83, 84 sind damals 2 A-Jugendspieler aus der A-Jugend rausgekommen. Das waren Klaus Menninger und ich, die in eine Mannschaft reingekommen sind, wo nur Topspieler drin waren. Von Richard Itis, der sagenumwobene Mittelstürmer des FC Logenwald, kopfballstark wie kein zweiter. Helmut Tameus, Jürgen Tameus, Gustav Fortmann, Manni Hansen, Lambertus Hartmann und Friedhelm Schilling war der Co-Trainer unter Ewald Heikes. Und die waren dafür bekannt, dass sie sehr, sehr hart trainiert haben. Also Training und Vorbereitungstraining von Ausdauerläufen am Deich, Huckepack, an der Knock, erstmal zur Knock hin, im tiefen Sand auf Barfuß, Huckepackübungen mit anderen Leuten drauf, dann die Schuhe wieder an und zum Sportheim zurück. Oder Ausdauerläufe nach Barnshausen hoch, wo dann Ball, Hochstrat dann oben stand und jeden Einzelnen notiert hat, ob die auch oben ankommen oder nicht. Und wehe, wenn nicht, dann gab es extra Runden auf dem Platz. Ein entscheidendes Erlebnis habe ich mal gehabt, dass ein Marathonläufer, Manni Fisser, seinerzeit zur Mannschaft, zum Training dazugestoßen ist. Und der war fit im Laufen wie kein zweiter, weil der Marathon gelaufen ist. Und der kam unglücklicherweise nach Lugwart, nachdem wir in Bunde ein Spiel mit 5 Gegentoren verloren hatten und Ewald Heikes auch noch selber ein Eigentor unterlaufen ist. Ein schöner Lupfer, rückwärts geschossen über Manfred, über Heinrich Oltmanns weg. Und da war richtig Highlight die Woche drauf. Da war Straftraining angesagt und da haben nicht nur 5 oder 6 Spieler in der Hecke gelegen und mussten sich übergeben. Da waren ein paar mehr dabei, die dann alles gegeben haben, inklusive Mageninhalt. Und Manfred Fiss hat dann danach gesagt, Leute, ihr Lugwart seid ja bekloppt, sowas mache ich nicht mit, ich will Spaß am Fußball haben, ich komme nicht wieder. Das war dann sein Kurzauftritt in Lugwart. Ja, so war das dann. Das Rückspiel in gegen Bunde in Lugwart, da war die ganze Heimkabine mit Pressemitteilungen dicht getackert. Da hatte Friedhelm Schilling alles ausgedruckt. Bunde schießt Lugwart ab und aus sämtlichen Zeitungen und das 100-mal fotokopiert, hing an jeder Ecke. Man konnte nirgends hingucken, ohne nicht irgendwo dann auf einen dieser Zettel zu stoßen. Die ganze Mannschaft wurde so heiß gemacht, dass wir Bunde im Rückspiel in Lugwart, ich glaube 3:1 damals, ich weiß das Ergebnis nicht mehr genau, aber 3:1 geschlagen haben. Und Ewald war ein Trainer, hart aber gerecht, in der Ansprache knallhart. Jeden Einzelnen, Hallo Dolly war immer sein Schlagwort. Wenn Hallo Dolly kam, dann war irgendwas im Argen und hat ihm irgendwas überhaupt nicht gefallen. Aber auf der anderen Seite auch, wenn dann die Mannschaft alles gegeben hatte, selbst wenn dann verloren wurde, war Ewald derjenige, der auch sonntagsabends bis zum Abwinken im Clubheim durchgehalten hat und dann mit den anderen zusammengesessen hat und dann der beste Kollege war. Und für den FC Lugwart natürlich ein Glücksgriff in der Zeit, so einen gestandenen Trainer da zu haben, der auch die dementsprechende Respektperson für die ganzen Spieler war. Und das war mit Sicherheit nicht einfach, die Mannschaft zu handeln in seiner Zeit, weil alles verschiedene Charaktere, die auch unterschiedlich angefasst werden wollen, das hat er aber mit Bravour beherrscht.
Da war viel drin. Ja. Ich glaube, Teko Bökow hat bei euch mal gesagt, das wird jetzt so ein bisschen emotional. Das kann ich unterschreiben.
Ja?
Ja, kann auch verstehen, dass man so reagiert. Wenn man das mit dem Abstand noch mal hört, ist das schon eine Sache, die berührt einen. Das muss man wirklich sagen.
Das mit dem Training war ja eine Sache. Da habe ich gerade gedacht, wird sich heute die halbe Mannschaft direkt abmelden am nächsten Tag oder beschweren bei Aki wahrscheinlich.
Das kann man,
oder?
Wie gesagt, das kann man einfach nicht mehr vergessen.
Ist auch nicht ernst gemeint, aber.
Eine ganz andere Zeit gewesen. Ne? Aber ja, das, tolle Worte, Aki. Mhm. Ja.
Warst du auch ein Verfechter der Regenjacke? Für diejenigen, die es so ein bisschen gehen lassen haben, konditionell? Habe ich gehört?
Ja, und dann eng anliegend ordentlich schwitzen zu können, ne, zum Wasserverlust. Ja, wir haben schon hart trainiert. Wahrscheinlich war es, kann ja eigentlich nicht alles verkehrt gewesen sein, aber es war schon grenzwertig. Ich kann mich noch an den einen oder anderen Spieler auch erinnern, der sicherlich mal eine Breitseite abbekommen hat, die nicht gerechtfertigt war, weil er vielleicht eine Torchance vergeben hat oder weil er vielleicht im falschen Moment am falschen Ort war, allgemein, wie auch immer. Das ist ohne weiteres möglich. Aber in der Gesamtheit war schon eine harte Zeit für alle, ja. Das ist schon richtig.
Thorsten Ulfers ist das von ihm übernommen? Später mit der habt ihr auch gemacht, ne?
Ja,
Das ja, auch hatten wir es ja auch mal in der Sendung. Der hat auch ein bisschen härter trainieren lassen, noch als Thorsten angefangen hat. Thorsten Ulfertz hat dann schon mal auch schon mal ein bisschen die harte Tour gefahren. So.
Ja. Da ich hoch und runter Huckepack.
Ja, kommt, kam mir bekannt vor, dass du das erzählt hast.
Hab mit Huckepack. Hini van Gerpen Huckepack bekommen.
Hini van Gerpen hast du getragen.
Ja.
Damals warst du noch so ein dünnes Hemd.
Ja.
Oh, Junge, wollten sie mal gucken, ob du durchhältst oder was. Hini war doch damals auch schon so ein Paket.
Hini, ja, war ein Paket.
Ja, guck. Da wissen wir, wo das alles herkommt. Ja, ja, ja. Die Ewald-Schule. Warst du in Pesum auch noch Spielertrainer?
Ging das da Pesum so weiter? War ein Spielertrainer, ja. Ja. Hm? Ja, da
hab ich noch, wann hast du aufgehört, zu spielen, aktiv?
Also als Fußballer nach meiner Erinnerung, ich war ja noch mal wieder in Lokwart von, ich glaube, 91 bis 93, wenn ich das so richtig auf dem Zettel habe. Und in der Zeit habe ich aufgehört. Da habe ich noch ab und zu mal mitgespielt. Aber eigentlich war in der Zeit der Jannes van der Linde hier von Risum unser Libero. Und da werde ich aufgehört haben. Hm. 35, 36 werde ich da zu dem Zeitpunkt 37 gewesen sein. Ne?
Bist du dann nach Norden hier wieder hergekommen, zu Lokwart? Da warst du dann ja vom Pesum bis zum Norden gewechselt, 89, 90.
Ja, da bin ich nach Norden gegangen. Ja, stimmt. Da war ich bei FC Norden. FC Norden war nicht gut. Das war so ein Beispiel, wo es nicht gepasst hat, zwischen Mannschaft und Trainer und umgekehrt. Da hatte ich einen Zwei-Jahres-Vertrag und ich sage immer, das einzige Positive am FC Norden war noch, dass ich das zweite Jahr habe ich mal Geld bekommen, obwohl ich gar kein Trainer mehr war. Ich habe nur ein Jahr da trainiert. Das kann man, glaube ich, als Positives sagen vom FC Norden. Obwohl wir haben eine sichere Platzierung in der Landesliga gehabt und sogar Endspiel-Bezirkspokal erreicht. Aber ich war noch nicht, für die Landesliga war ich noch nicht erfahren genug als Trainer. Mhm. Das passte nicht und die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer hat dann nicht so funktioniert. Und dann war ich war auch noch mal ein Jahr bei Rot-Weiß Emden. Das muss auch in der Zeit gewesen sein, bevor ich dann wieder zum FC Lokwart zurückgegangen bin.
Achso, und dann Lokwart, Kretzil, so die Richtung war das dann?
Ja.
Eine Fahrgemeinschaft mit Stefan Ehten, hast du noch aufgeschrieben, Thorsten.
Der mit dem hatte ich noch telefoniert aus Norder Zeiten.
Ja, Stefan, richtig, fürs Quatsch, stimmt.
Ja. Mhm.
Ja.
So, eine Fahrgemeinschaft gegeben haben zwischen euch beiden.
Ja, aber Stefan, ein junger Spieler, ne?
Ja.
Ja, Stefan, ganz, ganz, ganz klasse Fußball, hat dementsprechend auch seinen Weg gemacht. Das Fußball noch als Trainer hat er wohl gefühlte 50 Jahre da in Fiskwart trainiert oder so. Ne? Das passt, aber als Ganzes passte das beim FC nicht, ne?
Ja, gibt's manchmal, ne?
Ja, kein Thema.
Ich hatte ja vorhin gesagt, wäre nur diese Erinnerung manchmal aus den Sportwochen und so. Dann war das wahrscheinlich, als du zu Lokwart zurückkamst, hat Opa jeden Abend bei dir angerufen. Und er sagte, ja, Ewald möchte das gern. Also da hast du noch nicht zugesagt. Und ich weiß, dass Opa immer nach dem Abendbrot sagte Oma, Opa muss jetzt mit Ewald reden.
Ja,
er möchte das gerne. Ewald möchte jeden Abend eben einmal reden. Weißt du, warum das damals so zustande kam?
Das weiß ich so nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass Opa, darf man das sagen, Fan von mir war. Ja. Das war schon so. Das war in der ersten Zeit, ja, als Jugendfußballer groß geworden in Lokwart, sagt eigentlich schon alles, dann diese erfolgreichen Trainerjahre gehabt und dann wieder zurück. Wieso jetzt dieses Telefonat? Daran kann ich mich so nicht mehr dran
erinnern. Auch schon ein bisschen her, ne? Aber ich meine, dass ich das noch, präsent.
Er war ja immer sehr nah dran. Er war ja immer sehr nah dran an der ganzen Geschichte, ne?
Und dann von da aus, das hat uns ein bisschen verwundert, ne? Bei der Recherche, weil man den Verein jetzt nicht unbedingt so mehr auf dem Zettel hat, TV Kretzil.
Ja, da kam Kretzil, ja.
Wie sind dazu gekommen, dass du da gelandet bist?
Ja, ich hatte ja, wie gesagt, in Lokwart denn. Das passt auch noch ganz gut wieder zu Opa, fällt mir gerade ein, hatte ja 91 bis 93 diese beiden Jahre, aber hatte auch fürs nächste Jahr Vertrag und habe auch die ersten 4-5 Spiele noch gemacht und dann habe ich aufgehört. Das ist ja relativ früh in der Saison. Ich glaube auch nicht, dass wir so ganz schlecht dagestanden haben. Auf jeden Fall aber nicht so erfolgreich. Aber man hätte nicht unbedingt aufhören müssen. Aber ich hatte keine Eigenmotivation mehr.
Ah, okay.
Zu der Zeit. Und dann, da kann ich mich daran erinnern, bin ich eben zu Heinz Zeiss gegangen und gesagt, Heinz, hör zu, hören Sie zu, ich habe ihn ja auch gesiezt, ich möchte aus dem Vertrag raus. Ich habe selber keinen Ehrgeiz mehr, ich brenne nicht mehr, da helfe ich überhaupt keinen mehr. Helfen Sie mir, lösen Sie den Vertrag auf. Das ist ihm auch schwer gefallen, hat aber auch dann gemacht. Friedhelm Schilling wurde dann auch mein Nachfolger als Trainer.
Okay.
Und ich habe erstmal ja off von Fußball genommen. Das war ganz gut.
Ja.
Und dann kam Greziel. Ja, wie kam Greziel? Greziel hatte, oder aus meiner ersten Pfiffzummer Zeit waren mittlerweile viele Pfiffzummer Fußballer, die in Greziel Fußball spielten. Siebel Davids, Heinz Brands, Arnold von Raden, Thorsten Davids, weiß ich nicht, ob der auch schon so weit war, alterstechnisch. Also TV Greziel hatte eine ganz interessante Mannschaft, auch von Fußballern her. Und ich für mich selber war jetzt nach der Norderzeit und nach der Lokwaller Zeit, vielleicht auch ein bisschen Leon, habe für mich selber gesagt, du fang mal erstmal wieder mit den Basics an und sehe erstmal zu, dass du wieder für dich selber in die Erfolgsspur kommst. Und deswegen bin ich eigentlich beim TV Greziel damals in der Kreisklasse gelandet.
Wo ihr Meister geworden seid.
Dann konnten wir aber gleich wieder Meister werden. Das war gut.
Natürlich.
Greziel gut, für mich auch.
Ja.
Und dann ging es in die Kreisliga. Da haben wir dann auch einen sicheren Mittelfeldplatz gemacht, wenn ich das so in Erinnerung habe. Das war okay, aber dann war es für mich auch beim TV Greziel auch wieder okay. Und dann wollte ich auch zu neuen Ufern, sage ich mal.
Genau, Lambertus Hartmann hat dann übernommen.
Ja, Lambertus war der Co-Trainer, den kannte ich ja wieder aus meiner Lokwaller-Zeit.
Ja.
Und der hat den übernommen, da stimmt.
Gibt auch ein Zitat dazu, ne, von Sven Jesser Jansen.
Ja.
Haben wir aber nur schriftlich vorliegen. Der hat gesagt, Ewald war mit Abstand der beste Trainer, den ich je hatte. Ja. Wir hören dazu aber nochmal Harm Wiebrands.
Oh, Harm,
richtig. Grisila, Urgestein und damals Urgestein. Teil des erweiterten Vereinsvorstandes.
Ja, genau. Hier kommt Harm.
Ja, bin Ewald, du, da sind wir sehr gut mitgefahren, nicht?
Zweieinhalb Jahre kam er im Winter oder ist er irgendwie vorzeitig gegangen dann?
Nein, er ist dann gegangen, nicht?
Okay.
Aber hier, das muss ich sagen, mit Ewald, das war gut arbeiten, war das, nicht?
Ja?
Ja, das war schon mehr ein bisschen profihaft, nicht?
Was hat er gemacht so? Was hat ihn ausgezeichnet?
War der ausgezeichnet. Er hat die Leute gezeigt, wie man Fußball spielt.
Ja.
Nicht?
Ja.
Und dass man auch fit sein muss und so weiter. Und die Kameradschaft hat er gepflegt, nicht?
Und die haben alle mitgezogen in Greziel?
Die haben zu der Zeit alle mit. Und sowas geht ja meistens immer nur 2 Jahre, weißt du? Und dann irgendwie ist der Lack dann runter, nicht?
Das nutzt sich ab dann, ne?
Ja, dann nutzt sich das ab, nicht? Aber ich muss sagen, wo Ewald hier war, das hat Spaß gemacht und er hat die Jungs auch richtig fit gehabt und auch Siege eingefahren und er war ja auch temperamentvoll, nicht?
Ja, das haben
er war auch temperamentvoll, nicht?
Wie hat sich das dann manchmal geäußert? Ist er ausgeflippt an der Seitenlinie oder in der Kabine? Oder?
Ausgeflippt nicht, aber er hat die mal ein bisschen, der nicht so spuren wollte,
ja,
dann auch mal das einfach gesagt, aber hinterher war auch alles wieder in Butter, nicht?
Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Ruf, der ihm so ein bisschen vorauseilt, dass er schon mit seinen Jungs hart ins Gericht geht, aber das dann auch wertzuschätzen weiß, wenn die Jungs dann auch seinen Vorstellungen nach performen dann, ne?
Genau, genau. Nee, sonst kann ich da nichts Negatives über Ewald sagen.
Ja.
Die 2,5 Jahre, wo er in Greziel war, das hier war für uns im TV, war das sehr gut, war das.
Jawohl. Schön.
Ja, gut.
Aber dreht sich alles immer so ein bisschen im Kreis. Ja. Ne? Sportliche, du musst fit sein,
ja.
Aber du musst eben auch einen guten Umgang miteinander haben. Ne?
Und dann ging es Richtung Transvaal.
Dann ging es nach Transvaal.
Friese M 1997 bis 2003.
Ja.
Erstmal nur ein Einjahresvertrag.
Ja.
Die sollen ja damals auch noch mit anderen Trainern gesprochen, Amine de Boer, Hans Preuß und so.
Ja,
weißt du, warum die dich genommen haben oder gab es so Vorgaben für dich?
Ja, die wollten einen Trainer, der in M noch nicht trainiert hat oder den die Spieler nicht so kannten, okay, die Emder Fußballer von Friesia. Das war der ausschlaggebende Punkt, dass sie sich vielleicht für mich entschieden haben und den Hans nicht genommen haben oder ihn, wer da damals noch im Gespräch war. Die Verhandlung hat damals Rainer Suhr,
oh ja,
Oder versehe ich mich da jetzt? Jan Weber auf jeden Fall? Oder ist der Kontakt durch Rainer Suhr, der war mal Torwart beim TuS Prisum, ist der so zustande gekommen, Verhandlungen mit Jan Weber auf Transvaal? Ganz angenehme Gespräche und ja, dann ist es auch zum Vertragsabschluss gekommen.
Hinrunde war ja auch noch solide. Dann habt ihr sogar die Emner Hallenstadtmeisterschaft gewonnen im ersten Jahr.
Ja.
Schwung wurde aber nicht mit in die zweite Halbserie genommen. Es folgte so ein Einbruch. Klassenerhalt konnte gerade gesichert werden. Und dann gab es eine öffentliche Nachricht von dir. Auch ich habe die Zügel im Training etwas schleifen lassen. Das ist aber Vergangenheit. Jetzt orientieren wir uns neu. War das tatsächlich so oder wolltest du dich vor die Mannschaft stellen? Und was heißt das dann, so Zügel schleifen lassen? War es ein bisschen zu nett oder?
Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, dass ich dann nicht mehr so richtig trainiert habe. Das wäre eine ganz andere Seite. Ich könnte mir diese andere, was du gerade sagtest, eher vorstellen, dass ich vielleicht die Mannschaft so ein bisschen rausnehmen wollte aus der Schusslinie, denn die Mannschaft war sehr gut. Also Friese M hat zu der Zeit, wo ich da Trainer war oder trainieren durfte, eine sehr gute Mannschaft gehabt. Und die waren eigentlich immer in der Lage, höherklassig zu spielen. Und das war in Emmen auch bekannt. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass ich ein bisschen den Druck von der Mannschaft wegnehmen wollte. Die haben mich ja auch immer ein bisschen gequält, die ewigen Talente. Die Frisianer wissen da schon was mit anzufangen. Ne, die waren eigentlich immer in der Lage, Meister zu werden. Aber es kam immer etwas mal dazwischen zum Saisonende. Und dann mussten wir ein bisschen länger warten noch, ne?
Es war ja auch der erste Sieg von Frisia bei den Hallenstadtmeisterschaften, den die geholt haben mit dir. Was war da los auf Transvaal?
Also das war Morgengrauen. Das war Morgengrauen. Ich gehe ab und zu mal beim Griechen in Grezil jetzt essen. Und der hat damals das Griechenlokal auf Transvaal geführt. Der kann sich heute noch dran erinnern, wie wir damals Ende der 70er gefeiert haben. Das waren Geschichten, die gingen bis zur Brüchenholzheim morgens um 6 oder so. Ja.
Insgesamt sogar dreimal.
Ja.
Das war ja, dann war dir damals so die Larelt von heute.
Ja,
immer Stadtmeisterschaft auch einmal alle Titel holen, die so.
Das dritte Mal haben wir ohne Gegentor gewonnen. Aber kein Gegentor kassiert. Ja.
In der Halle.
Das letzte in der Halle. Aber das war natürlich auch, ja, ich hoffe, ich kriege die jetzt alle noch zusammen. Matthias Rosenfeld, Ralf Konig, Sven Adelmund, der kleine Art Tellinghusen. Ja, ich vergesse jetzt mit Sicherheit welche, aber das waren alles technisch absolut beschlagene Fußballer.
Meistens war noch ein Engelmann dazwischen wahrscheinlich.
Ingo Engelmann war dabei, Andreas Brakus, da waren Fred Sujan, eine klasse Truppe und ja, dann kannst du so eine Hallen, die ja einen hohen Stellenwert gehabt hat damals, die Hallenstadtmeisterschaft, die kannst du dann auch gewinnen da, ne? Mhm.
Aufstieg, hast du gerade gesagt, hat ein bisschen gedauert.
Ja.
2001 hat es dann geklappt.
Ja.
Ausgerechnet in so einem Jahr, wo du die Truppe ein bisschen umgebaut hast. Ne? Wir haben auch noch ein Zitat gefunden oder Thorsten hat es rausgefunden. Ich kann nicht jedes Jahr vom Titel reden, solange werde ich ja unglaubwürdig.
Ja.
Die haben es in den letzten Jahren, sag ich mal so, sprichwörtlich weiter, haben es in 3 Jahren nicht geschafft. Deshalb baue ich die Mannschaft jetzt um und setze auf junge Spieler. Also war ganz bewusst.
Wir haben den Druck ein bisschen weggenommen. Wie gesagt, der Stellenwert der Mannschaft in Emden war sehr hoch. Die Emder Fußballszene hat eigentlich immer die Meisterschaft erwartet. Und ich wusste ja auch, dass die Mannschaft dazu absolut in der Lage war. Aber wir haben es im 3 Jahre nicht geschafft. Und du kannst natürlich auch noch mal 4. Jahr und erzählst wieder das Gleiche. Oder du sagst, wir bauen jetzt ein bisschen um, personeller Art, und nehmen den Druck ein bisschen weg. Und wenn wir unter die ersten 5 kommen, ist schon alles in Ordnung. Ja, überraschenderweise sind wir dann Meister geworden. Daran hat es sicherlich nicht gelegen, dass wir eine andere Zielsetzung rausgegeben haben. Aber die Mannschaft war, vielleicht war sie auch einfach reif für die Meisterschaft.
Dann in der Saison da drauf, Bezirksliga Nord gespielt. Es gibt eine Anekdote, die Mannschaft fährt umsonst nach Heidkrug. Das Feld war eine Seenplatte.
Ja.
Wenigstens hat das Essen geschmeckt und wir wissen nun, wo Heidkrug liegt.
Ja, also, haben die Schiris entschieden, das Spiel abzusagen, oder was war der? Ja.
Ist ihnen dann aufgefallen, dass vielleicht doch nicht so gut ist.
Ja.
Okay. Und zum dritten Mal Hallenstadtmeisterschaft. Wie kam das denn? Und war das dann ohne Gegentor? Hattet ihr so gute Hallenspieler?
Also das dritte Mal war eben, wo wir, da sind wir durchmarschiert ohne Gegentor. Ja, ohne Gegentor. Also das war, ich glaube, wir haben dann im Halbfinale und auch im Finale beide mal gegen Kickers gewonnen, 1-0. Das ist einer der Dinge, die ich noch nachgeschaut habe, deswegen kann ich mich da ganz gut dran erinnern, weil das hatte schon einen Stellenwert. Nicht, dass wir jetzt zum dritten Mal gewonnen haben, das war auch top, aber dass du es ohne Gegentor machst, war natürlich schon klasse. Hatten aber auch mit Rainer Suhr und mit dem Christian Bruns tolle Leute im Tor und ja, diese Spieler eben, Rosenfeld und Konig und Brakus und Adem und Artellinghausen und wie heißen sie alle, schon echte Hallenfußballer. Ne?
Mhm. Ihr habt euch ja auch in der Liga dann gehalten und man hat uns erzählt, dass du da auch gerne mal als Firebeast aufgefallen bist, der öfters die Lichter ausgemacht hat. Dein Lieblingsspruch, God bless America, here we go again.
God bless America, here we go again. Ja, das hängt so mit meiner USA-Liebe zusammen. Das kommt dann immer so raus, wenn man dann zu viel von diesem leckeren Getränk getrunken hat. Das habt ihr aber nicht von Matthias Rosenfeld, oder?
Gibt ja mehrere.
Ja, gibt auch andere, ja.
In Frage, die sich da gut dran erinnern können.
Ja.
Na, und aber gehört ja dazu, ne?
Die Pflege der Kameradschaft, wenn ich den Spieler was abverlange und die für mich was tun oder wir gegenseitig uns gut ergänzen in unserem Hobby, dann muss man sich auch mal hinsetzen und alle fünf gerade sein lassen. Oder wie heißt das so schön?
Jo, ne? Auch gerade auf Transvaal, das ist ja auch viel, hast du wahrscheinlich vorgefunden, so diese Gemeinschaft.
Also ich habe ja gleich die ersten Wochen, als ich da war von den Urtransvaalern, ist mir gleich gesagt worden, wo der Stadtteil anfängt und wo der Stadtteil aufhört. Also ich war sehr schnell da schon über die Verhältnisse auf Transvaal informiert.
Genau, Matthias Jabber Rosenfeld, das ist auch ein gutes Stichwort. Ja, den mussten wir natürlich ihm fragen.
Ja, okay.
Was ihm noch einfällt. Ich glaube, er hat noch nie, hat er mir gesagt, Sprachnachrichten verschickt.
Nee,
er wollte sich das von seinem Jungen ihm zeigen lassen.
Ach, das ist gut.
Er ist ja auch nicht in sozialen Netzwerken und sowas, was ich wieder ganz sympathisch finde.
Ja, ja.
Er macht einfach sein Ding, ist jetzt ja Jugendtrainer.
Ja.
Und damals auch, sag mal erst dem, was er für ein Spieler war. Wir haben ihn jetzt, letztes Jahr haben die ihn noch geholt in der Relegation. Was ist er jetzt, Mitte 40 ungefähr?
Ja,
vom Alter her?
Ja.
Weiß nicht, hat er noch geholfen? Du hast da noch gesehen, wie gut er war und wie wichtig als Ballverteiler, als Spieler. Ich habe ihn jetzt früher nicht so oft gesehen. Ich weiß aber, dass er mal aufgefallen ist. Er war schon ein besonderer Spieler, oder?
Wenn du das jetzt noch erkennen kannst, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie er in seiner besten Zeit sich präsentiert hat. Also ein klasse Fußballer. Technisch sehr beschlagen. Dribbelstark. Sehr gute Spielübersicht auch, überraschenderweise auch bei dribbelstarken Spielern, aber er wusste schon, was auf dem Sportplatz los war. Beweglich, schnell, gute Spielauffassung im Ganzen. Rundherum ein klasse Fußballer. Wenn ich vorhin was zu Uwe Grotius gesagt habe, trifft das genau auf Matthias Rosenfeld auch zu.
Hm.
Er hatte ja auch dementsprechende Angebote, auch vom BSV Kickers. Der hätte ja ohne weiteres wechseln können. Aber er ist immer bei Frieser geblieben. Das war für uns gut.
Ja.
Aber er hätte natürlich auch seinen Weg als Fußballer machen können im noch höherklassigen Fußball. Hm. Ne? Aber er hat sich für diesen Weg entschieden, das ist absolut korrekt. Und wenn man in so einem Alter noch immer wieder gefragt wird, in der ersten Mannschaft zu spielen, sagt das alles aus. Ne?
Ja, dann wollen wir mal zu Wort kommen lassen.
Kommen die ersten beiden Sprachnachrichten von Matthias Rosenfeld.
Mein erster Eindruck von Ewald war sehr positiv. Ich merkte halt sofort, dass der neue Trainer über viel Fußballverstand verfügt und noch dazu sehr ehrgeizig ist. Man muss Ewald auch hoch anrechnen, dass er es im Laufe der gemeinsamen Jahre mit der Mannschaft auch schaffte, seinen Ehrgeiz ja so ein bisschen den Gegebenheiten anzupassen. Da ja bei uns in der Truppe nicht immer alle allzu viel davon hier in immer ohne Restalkohol auf den Platz zu gehen. Solange die Leistung dann trotzdem einigermaßen passte, konnte Ewald dann locker, ja vielleicht auch ein bisschen zähneknirschend darüber hinwegsehen. Ich glaube schon, dass Ewald den undisziplinierten Haufen ein Stück weit geprägt hat. Der Haufen ihn aber auch dazu gebracht hat, sich etwas anzupassen. Naja, ein guter Trainer, der weiß halt immer mit seinem Spielermaterial das Beste rauszuholen. Heieiei, Vatertag. Ja, da erinnere ich mich auf jeden Fall an die Hochzeit von Bernd Balbach. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es war vom zeitlichen Ablauf her nicht so ganz glücklich, dass wir am Mittwoch den Polterabend gefeiert haben.
am Donnerstagmorgen gleich losgegangen sind auf Vatertagstour den ganzen Tag. Am Freitag war dann die Hochzeit von Bernd. Und am Samstag hatten wir dann ein Punktspiel. Da hatte der sportliche Leiter es wohl nicht hinbekommen, das Spiel zu verlegen, sodass wir dann nach 3 durchzechten Tagen dann tatsächlich antreten mussten. Und nach einer merkwürdigen 4-0-Pausenführung haben wir dann am Ende 4-4 gespielt. Ja, da war Ewald nicht wirklich begeistert. Das hat nicht so viel Laune gemacht. Ansonsten kann ich mich eher daran erinnern, dass wir es eher über Ostern verkackt haben. Da war das dann meistens so, dass wir donnerstags schon Osterfeuerwache gemacht haben. Am Karfreitag gab es dann auch noch ein paar Bierchen auf dem Platz. Samstag mussten wir dann spielen, schon wenig erfolgreich meistens. Danach sind wir dann alle zum Osterfeuer, haben uns einen auf die Lampe gegossen und mussten dann ja meistens auch am Montag nochmal spielen. Und da ging dann meistens gar nichts mehr. Das war dann nicht so gut. Da hätte Ewald bestimmt nicht gesagt, God bless America, here we go again. Da war er eher ein bisschen stinkig.
Nee, das war...
Danke, Matthias, danke für die Wahrheit. Also das ist ganz klasse. Das ist ganz klasse, dass ich die... Ich habe das bisher immer nur vermutet, aber jetzt weiß ich es auch. Nein, Quatsch. Also ich, ja, so waren sie eben. So waren sie eben, die ewigen Talente.
Hast du auch noch ein bisschen was dazu lernen müssen dann,
ja,
wie das da so läuft. Da kommt man da nicht gegen an, da muss man sich ein bisschen anpassen. Ja,
das, ne? war, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass dies gegen Bunde, das Spiel, das war mit ein entscheidendes Spiel, dass wir das nicht gewonnen haben. Ne? Mhm. Ja, das war schon ärgerlich, aber jetzt lächelt man drüber und sagt, ach, das war eine klasse Zeit beim FC Friese, ja. Ja, klar.
2004, 2005 dann die Rückkehr zum TuS Pewsum. Gleich das Double gewonnen, Aufstieg in die Niedersachsenliga und Bezirkspokalsieger. Was hast du da für eine Mannschaft vorgefunden? Ich glaube, da waren auch sehr viele namhafte, gute Spieler dabei. Ne?
Ja. Also
hat Pesum ja immer.
Ja, okay, TuS war ja von der Klasse her dann nochmal eine Steigerung. Und da waren natürlich, ja, da waren riesen Fußballer auch von den Namen her im Einsatz. Ne? Also da musste man schon ganz viel Arbeit investieren. Das war ja eine 5-6-Tageswoche. Ne?
Ja?
Ja.
Ich habe heute noch mit dem sportlichen Leiter Heiner Wolthoff telefoniert, damaligen sportlichen Leiter.
Ja,
der
ja.
hat mir erzählt, dass er damals einem Trainer aus der Region die Chance geben wollte, dass die Wahl dann auf dich gefallen ist. Ne? Er hat den Pesumer Vorstand dann überzeugt und du wurdest als Trainer installiert und er spricht heute noch von einer der prägenden Zeiten der TuS-Vereinsgeschichte.
Ja, sportlich war das auch eine klasse Zeit. Ja. Sportlich war das eine klasse Zeit. Und Heiner hat das damals, wie er schon gesagt hat, auf die Reihe bekommen, im Verein die Verantwortlichen von meiner Person zu überzeugen. Und mich zu überzeugen, diese Aufgabe anzupacken, denn im Nachhinein, das ist die Klasse in der Sachsenliga, die kannst du nebenberuflich noch machen. Aber dann ist auch Schluss. Dann ist auch Schluss. Die Vorbereitungszeiten, das waren 6 von 7 Terminen in der Woche. Und in der Woche waren wir Montag, Mittwoch, Freitag. Und am Wochenende bist du quer durch Niedersachsen gefahren. Also er musste mich auch schon überzeugen. Aber es war natürlich für mich auch eine Chance. Ich wollte das auch unbedingt. Und wie er schon sagt, war eigentlich eine prägende Zeit mit. Ne?
Es gab da unter anderem dieses legendäre Elfmeterschießen in Friseute, das haben wir in der Sendung von Matthias Voss gehört. Wir wollen da jetzt heute nicht mehr drauf eingehen, das kann man sich da einfach nochmal anhören, wie er das erzählt, dass du ihn dann irgendwie ausgewechselt hast. Und
ja,
wir hatten dich ja, glaube ich, auch dazu gehört in der Sendung.
Ja,
wollte
ich gerade sagen, ja.
Genau, mit zerrissenem Hemd von Thorstens Intro, das kommt ja, da weg. Also wer das nicht mitgekriegt hat, gerne mal die Sendung mit Matthias Voss anhören. Da ist alles zu diesem Thema gesagt.
Ja, haben wir alles besprochen.
War schon
ja.
eine spezielle Situation. Es kommt da nochmal durch.
Baumentscheidung.
Also kann ich nur empfehlen. Da sind viele tolle Geschichten drin, aber unter anderem die.
Ja.
Aber ein guter Torwart, ne, Fossi?
Bitte?
Guter Torwart.
Ja, klasse Torwart.
Guter Typ.
Klasse Torwart, guter Typ. Sehr ehrgeizig.
Ja.
Sehr ehrgeizig. Und setzt das jetzt als Trainer auch fort.
Ja.
Passt alles.
Genau, und Pesum, du hast gesagt, lief alles ziemlich gut in der Saison drauf, auch im Verbandspokal mal Kickers rausgepfeffert.
Ja.
4-3 im Elfmeterschießen. Nach der Saison bist du gegangen, kamst dann mal bald wieder.
Ja.
Ammermann hat übernommen, Ralf.
Ja.
Und im Frühjahr 2007 warst du schon wieder zurück. Hat man dich gebeten, dann nochmal zu übernehmen, oder?
Ja, ich meine, dass ich 7 aufgehört habe, ne? Hm. Wenn ich das so ja richtig in Erinnerung habe. Ja, da, ich fand die, wie sagt man, die Batterie ist leer. Oder die Batterie war leer, da ging eigentlich nichts mehr. Das waren 2,5 Jahre.
Und davor Friesia 6, das war schon davor Friesia 6 intensiv. Und, ne?
Pistum, wie gesagt, war sehr intensiv. Und normalerweise hätte ich da immer noch weiter trainieren können, machen und tun. Aber ich habe mir gesagt, die Mannschaft ist so weit. Die müssen einen Trainer haben, der eben zu 100% dahinter steht und der voll motiviert ist und ja, für die Sache denn brennt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann hat es die Mannschaft nicht verdient. Ja. Und deswegen habe ich dann aufgehört.
Ja. Ne?
Das war 7. Ja, und dann kam die Anfrage ein paar Monate später wieder. Ne?
Hm. Ja. Ja, Ammermann hatte frühzeitig seinen Lehrwechsel bekannt gegeben.
Das ja, kam stimmt, da irgendwie das war, nicht ja, so das gut war der an. Grund damals, ja.
Thorsten, eine Sache hast du noch rausgefunden.
Ja, Vatertag
2001.
2007.
Ach, 7.
Ja, so. Genau. Und hat Pev zum 1-1 gegen Oldenburg gespielt, in der 92. Minute Ausgleichstreffer durch Hofrichter. Oldenburg damit fast den Aufstieg versaut. Aber 3 Tage später hattet ihr ein Auswärtsspiel in Langenhagen und habt denen dann den Aufstieg versaut. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Bleibendes Ereignis. Das ist ein bleibendes Ereignis. Oder Erlebnis, was man abgespeichert hat, zeigt aber auch eben diese Charakterstärke der 2007er Mannschaft, so bezeichne ich sie immer, eindrucksvoll wieder. Also VfB war ja 1-1 Spiel, ne?
Ja.
Das war schon mal sehr gut, weil es waren schon 500 gewaltbereite Hooligans angekündigt vom VfB Oldenburg und zum ersten Mal musste die Polizei präventiv in Einsatz auf dem TuS-Sportplatz. Das war schon mal was. Naja, alle 500 Hooligans sind dann doch nicht gekommen, aber es waren schon ein paar Schlachenbummel, die da sind, waren also nicht viele, viele Zuschauer. Und eigentlich hat der VfB Oldenburg, die sich ja nach meiner Meinung da irgendwie in die Niedersachsenliga verirrt hatten, die haben ja 90 Minuten auf unser Tor gespielt, haben aber eben nur ein Tor geschossen. Und dann kriegen wir irgendwie noch mal kurz vor Schluss einen Freistoß an der Mittellinie, alle mal nach vorne, war sowieso gleich aus. Und der Dennis Hoferichter, der 1,75 groß ist, steigt da im 16er hoch und macht per Kopfball das 1-1. Das war für uns natürlich eine Riesengeschichte, aber für den VfB Oldenburg, der ja Tabellenführer war, zu dem Zeitpunkt bedeutet das eigentlich, die sind weg vom Fenster. Und der Aufstieg geht nach Langenhagen. Und dann kommen wir ja zu dem Auswärtsspiel eine Woche später, Thorsten, wie du gerade sagst. Und wir fahren nach Langenhagen und da ist schon alles geschmückt und ist alles so vorbereitet für die große Fete. Und wo ist denn die Pressekonferenz? Ja, die Pressekonferenz, die machen wir hier auf dem Bierwagen. Die wollen wir gar nicht so ausführlich machen, Herr Heikes. Wir wollen ja noch ein bisschen feiern. Herr Heikes, wollen wir auch noch spielen vorher. Und dann, und für uns war das, wir waren durch, das war unser letztes Spiel. Nicht? Das ist, unten war, der Bus war vollgepackt für die Rückfahrt. Und dann haben wir da gespielt und dann Lang haben wir etwas verkrampft, gehen aber durch ein Elfmeter-Tor 1-0 in Führung. Der Elfmeter ist aber nicht berechtigt.
Harm Osmars, Schiedsrichter damals, heutiger Bundesliga-Schiedsrichter.
Ja. Wollte wahrscheinlich auch mitfeiern. Wie auch immer, gibt einen Elfmeter, der nicht gerechtfertigt ist und Langenhagen führt 1-0. Und dann haben wir in der Halbzeit gesagt, ich habe denen gesagt, so dürfen wir uns nicht verarschen lassen, in Anführungsstrichen, dass die uns hier einfach nicht für ernst nehmen. Wir zeigen, wir reißen uns jetzt nochmal zusammen, 45 Minuten, und zeigen mal unser Gesicht, wieso so ein kleiner Dorfverein in der fünfthöchsten Klasse in Deutschland spielt. Und dann haben die Jungs das umgesetzt und haben noch 3 Tore geschossen. Und dann haben wir 3-1 gewonnen und dann war der SC Langenhagen, wurden die Flaggen wieder eingezogen. Die Pressekonferenz hat noch kürzer gedauert, wie sie eigentlich geplant war. Ja, da bin ich aber kaum noch zu Wort gekommen, weil die alle böse waren. Und dann sind wir wieder nach Haus gefahren.
Hab vorher noch das Freibier dort verzehrt, habe ich gehört.
Bitte?
Hab vorher noch dort das Freibier verzehrt, was für die Meisterfeier
das angedacht wurde. Ist ja viel Freibier übergeblieben. Ja. In Langenhagen hat die Mannschaft dann ordentlich zugeschlagen. Und auf der Rücktour dann noch so eine kleine Busfete, musste jeder Spieler nach vorne und was erzählen oder was singen oder so. Ja, es war Saisonabschluss. Und dann sind wir noch mit Oldenburg angehalten. Da gab es auch noch mal freie Getränke, weil der VfB war ja auch noch am Feiern. Und ja, dann ging es nach Hause. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, wie stark diese Mannschaft, die 2007er Mannschaft vom Fußballerischen war, aber auch eben vom Zusammenhalt her und von der Charakterstärke her. Ne?
Wenn man da mal drauf guckt auf die Zeit, war einer deiner Spieler war Andreas Gerdes Wurbs.
Ja.
Ja. Das ist ja nun wirklich ein Top-Stürmer, finde ich, der für Kickers gespielt, SV Meppen, auch höher. So, ich kenne ihn natürlich vor allem aus der Kickers-Zeit, den in der Jugend schon gesehen, wie er da Mannschaften alleine auseinandergepflückt hat.
Ja.
Weil er so gut war und später Herrn auch. War das so einer der talentiertesten Spieler, die du trainiert hast?
Ja, das kannst du sagen. Ja.
Ich habe das nämlich so in Erinnerung, dass er unfassbar gut war.
Ja, Andreas war top. Ich meine, im Pesum hatten Sascha Höpfner und René Dörfel, das waren ja auch zwei Ex-Profis, die beide bei Hertha BSC zumindest im Kader gewesen sind. Also die wussten auch schon, worum es ging, auch wenn sie jetzt am Ende ihrer Karriere waren. Tilko war ein klasse Fußballer, Manfred Ehm war ein klasse Fußballer und Markus Dielenschneider hat unheimliche Stärken als Kapitän im Pesum gehabt. Aber Andreas war natürlich einer, der hat Goals gemacht. Und in der Box, sagt man ja heutzutage, brandgefährlich. Und Fußballer, der weiß, wo das Tor steht und der sich dementsprechend auch einsetzt und eben die Tore macht, ist ein klasse Fußballer. Mhm. Und er hat ja auch, ist dann ja auch wieder zu Kickers zurückgewechselt.
Ja.
In meiner Zeit im PSV.
Ja, das war's. Wolltest dann doch nochmal versuchen.
Ja.
Er hat ja auch wichtige Tore da geschossen. Bundeswehr, Nationalmannschaft war er immer. Bundeswehr,
Nationalmannschaft gespielt. Ja. Aber ein ganz bodenständiger. Mhm. Also ich habe eigentlich einen ganz angenehmen Eindruck von dem Andreas gehabt.
Ja, hören wir ihn erstmal.
Hören wir mal rein.
Ja.
Hallo Thorsten, erstmal schönen Dank, dass du den Kontakt zu mir hergestellt hast. Und mir die Chance bietet, ein paar Worte über Ewald Heikes zu verlieren. Ewald Heikes war mein Trainer beim TuS Pewsum. Und ich hatte eine so wunderbare Zeit beim TuS Pewsum, wo ich bis heute grinsend daran zurückerinnere. Ewald war ein Trainer, der absolut das Gespür für jeden einzelnen Spieler hatte, wie er mit ihm umzugehen hat. Wir waren beim TuS Pewsum eine unfassbar geile Truppe, aber auch extrem viele Pflegefälle, natürlich mich eingeschlossen. Aber Ewald hat immer einen Weg oder Mittel gefunden, uns doch zu motivieren, um uns wieder in die Spur reinzukriegen, um uns aufs Fußball zu konzentrieren und so weiter. Trotzdem, es gab zwei Szenen, die ich eigentlich nie vergessen werde. Ewald hat immer bei Auswärtsspielen vorne im Bus gesessen, hat dann die ersten 11 zu sich geholt. Irgendwann war ich an der Reihe. Ich saß neben ihm, er guckt mich an und sagt, Andi, was soll ich zu dir sagen? Schieß einfach ein Tor mehr wie der Gegner und lass das Ding gewinnen. Dann haben wir noch 5 Minuten über Privates gesprochen, über das Wetter oder was weiß ich. Fertig. Nach meiner Zeit, ich hatte natürlich noch viele Trainer, wo ich auch bei Einzelgesprächen war, wo die mich voll gelabert haben mit irgendwelchen Sachen. Ich muss den Innenverteidiger links anlaufen. Sein rechter Fuß ist schlecht und der spielt mit diesem Fußball. Der hat seine Haare gegelt und was weiß ich nicht alles. Und da vermisse ich oder erinnere, habe ich mich bei jedem Gespräch zurückerinnert, wie ich bei Ewald im Bus saß und Ewald mich einfach angeguckt hat. Andi, mach das jetzt einfach. Ich will ja nicht damit sagen, dass Ewald sich nicht darauf vorbereitet hat, auf die jeweiligen Gegner. Er war immer top vorbereitet, wirklich überragend vorbereitet. Aber er wusste aber auch ganz genau, dass das zum Beispiel bei mir nichts bringt. Er hat einfach gesagt, schieß ein Tor und Punkt. Noch eine Szene, wir hatten, wo ich bis heute, ich muss jetzt schon wieder lachen, legendäre Szene. Ich war verletzt, wir hatten ein ganz wichtiges Spiel. Es stand 0-0, ich stand bei der Trainerbank als Zuschauer. Inge Ukener hat vorne gespielt, 75. Minute. Wir, natürlich alles Bundestrainer, Ingo muss mehr über außen kommen, er muss in die Mitte, er muss das machen, er muss dies machen. Ne? Bis Ewald irgendwann mal ausgeflippt ist, hat Ingo während des Spiels hat gesagt, Ingo, komm mal her hier. Ingo musste dann zu ihm hin und hat Ewald auf Plattdeutsch schon gesagt, Ingo, was spülst du da für ein Mist? Nun morg mal was dafür. Und dann ist er wieder weggegangen. Und Ingo, wir haben das Spiel noch 2-0 gewonnen und Ingo hat beide Tore gemacht. Ich will einfach damit sagen, dass Ewald einfach das Gespür dafür hatte, wie er mit uns umzugehen hat. Und das ist eigentlich selten bei den Trainern. Ich hatte viele Trainer, lass es um die 30 gewesen sein, aber Ewald ist in meinen Augen unter den Top 3. Also ich habe mich bei Ewald, Heikes und beim TuS Pewsum extrem wohl gefühlt. Und ich würde alles dafür geben, eigentlich die Uhr dazu zu stellen, dass ich da eigentlich wieder oder dass ich wieder in der Zeit bin. Ich hoffe, ich bin nächstes Jahr öfter mal in Emden und auf meiner To-Do-Liste wird definitiv ein Heimspielbesuch beim TuS Pewsum sein. Und ich hoffe, dass ich da Ewald nochmal treffe, Ewald, persönlich. Und dass ich dann die Chance bekomme, mich persönlich bei dir zu bedanken und wir vielleicht zusammen ein Bierchen trinken und über die gute alte Zeit zu sprechen. Ich würde dich gerne mal wiedersehen und Ewald, bis heute denke ich an die schöne Zeit. Also, roll die munter und ich hoffe, bis bald.
Jawohl. Ja, Andreas, beste Grüße, mein Freund. Ich würde dich auch gern wiedersehen. War eine klasse Zeit. War eine klasse Zeit.
Ah, toll. Toll, dass er sich ihm die Zeit genommen hat.
Ja,
Aber
absolut.
das kriegen wir hin
Absolut.
mit Peeps und das können wir mal verbinden irgendwie, oder?
Natürlich.
Dass sich da alle treffen.
Das wäre mit Sicherheit nicht verkehrt. Er ist ja seinen Weg auch gegangen, ne? Denn nach seiner Kickerzeit hat er auch noch trainiert, war Trainer noch. Ne?
Zelle.
Ja, dieses Fußball kann auch einfach sein. Fußball kann auch einfach sein, wenn du weißt, wo es durchsteht und du weißt den Weg dorthin und du hast die entsprechende Qualität, dann machst du das. Auswärtsspiel in Buchenem haben wir, glaube ich, mal 5-0 gewonnen. Da hat er in der ersten Halbzeit schon 4 Buden gemacht. Ne?
Ja, wenn der guten Tag hatte, konnte es auch mal passieren. Ne?
Kaum zu stoppen.
Da muss man solche Leute einfach mal dran erinnern, mach dir keinen Kopf, mach nicht zu viel, nicht links, rechts, sondern stell dich hin, mach die Tore oder wieder ins Einfache so ein bisschen.
Natürlich sind alle Spieler unterschiedlich und man sollte auch versuchen, sie unterschiedlich zu behandeln. Das wird nicht immer klappen. Aber da hat er schon recht, du brauchst jetzt einem Andreas nicht erzählen über Stärken und Schwächen der gegnerischen Hintermannschaft oder seines Gegenspielers, wie auch immer. Das braucht er nicht für sein Spiel, das hindert ihn wahrscheinlich eher. Während andere auch mal eine deutliche Ansprache brauchen, um zu ihrer Leistung zu kommen. Ja, insofern hat er das schon sehr gut erkannt, ja. Ne?
2008, 2009 war dann Schluss im Pewsum, ne? Gab einen Abstieg. Man hat dir den Neuanfang durchaus zugetraut, aber Stefan Brause hat dann übernommen. Ne? Auch ja ein Top-Spieler bei Kickers, bei Pewsum dann auch noch. Hat es, glaube ich, auch als Trainer dann gut gemacht und weitergeführt. Wir haben aber noch was anderes zum Abschluss dieser Pewsumer Amtszeit, nämlich Thorsten, was?
Eine schöne Feiertagsanekdote deines ehemaligen Keepers, André Popp.
André, ja.
Gucken wir.
Elfmetertöter. Aber
sag das nicht, Fossi.
Aber Vatertag, Stichwort, will ich mal sagen, ist mir auch in Erinnerung geblieben. Wir hatten ja eine sehr gute Phase. Ich glaube, das war Landesliga oder Bezirksliga, weiß ich nicht, ich glaube, aber Landesliga war das. Wir stehen noch oben dran und ja, Vatertag mussten wir ein Spiel nachholen gegen den SV Brake zu Hause. Und ja, wie ich so will, der Trainer mahnt, wir müssen das ernst nehmen, etc. pp. Wie man als Trainer dann halt reagiert, versucht man den Spielern das klar zu machen, dass erstmal die 3 Punkte gegen Brake wichtig sind. Vor allen Dingen Brake stand zu dem Zeitpunkt unten und wir oben. Und ja, wir sollten uns doch darauf konzentrieren. Wie Spieler dann halt ab und zu so sind, gerade Vatertag wurde der Fokus der Mannschaft auf Feiern gelegt. Wie, wann, wo, wann treffen wir uns? Spiel wurde, glaube ich, auch auf vormittags verlegt, dass wir nachmittags genügend Zeit zum Feiern hatten. Und wie ich so will, verlieren wir dieses Spiel. Und was macht Ewald? Ewald setzt einen Tag später Training an in Pewsum. Ja, da wussten wir natürlich schon, was die Stunde geschlagen hat. Und wir hatten damals in Pewsum noch so einen Sandplatz zwischen Schlackeplatz und Schwimmhalle. Und ja, da kannst du dir ja vorstellen, was dort gemacht wurde. Viele balltechnische Übungen waren dabei, sodass, glaube ich, die Hälfte der Mannschaft das Training zwischendurch mal beenden musste oder unterbrechen musste, weil der Weg in die Büsche gesucht werden musste. Aber das, was die Mannschaft damals auch ausgezeichnet hat, es waren alle da, es haben alle dazu gestanden, dass das Kacke war und haben die Einheit, die ich auch nie vergessen werde, so habe ich noch nie trainiert, ja, haben wir durchgestanden und sind dann, glaube ich, auch ganz erfolgreich weiter durch die Saison gelaufen.
Balltechnische Übungen mit den schweren Bällen oder von welchen balltechnischen Übungen spricht
er? Ich denke, er hat den Umfang der Bälle nicht beschrieben. Das wären diese etwas ganz vom Durchmesser her sehr große Bälle gewesen sein auf dem Platz. Ja, ja, wir hatten ja wie so ein roter Faden. Wir haben nicht abgeliefert und da gehörte ich auch mit zu. Und dann müssen wir diesen schlechten Eindruck, wir mussten den schlechten Eindruck da wieder wegmachen. Da können wir nicht mehr durch die Zeit rennen, sage ich immer. Das werde ich denen wohl gesagt haben. Und nach dem Duschen hat das auch sicherlich wieder anders ausgesehen.
Ja. Musste da mal sein.
Musste mal sein, ja.
Gab dann eine. Wir wissen ja, dass du dann, gab es ja 2018 dann diese Sensationsmeldung mit dem Comeback. Es gab davor aber 9 Jahre Pause, wenn man das mal so rechnet, nach Pesum. Wolltest du dich eigentlich ganz zurückziehen? War das, hattest du erstmal genug?
Ja, eigentlich muss ich sagen, dass ich, also die Entscheidung 2009 dann Schluss zu machen und den Neuanfang mit Stefan Brause war absolut in Ordnung von Seiten des TuS. Da musste es auch ein neues Gesicht her. Und für mich war es einige auch gut gewesen erstmal. Und dann, wenn du natürlich, umso länger du Pause hast, und dann kam natürlich ab und zu hat das Telefon mal geklingelt, aber da war dann nichts Attraktives bei. Dann, und umso länger du denn Pause hast, dann bist du denn raus aus dem Geschäft. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, Und da muss ich meiner Frau ja auch immer ein großes Kompliment machen. Ja, darf ich jetzt nicht so emotional werden. Aber man darf ja nicht vergessen, wenn ich jetzt von 74 anfange und bis 2009 rechne, das sind jetzt 35 Jahre, ja, wo ich da immer hinterher gewesen bin. Und ich bin immer einer gewesen, der wollte sich immer vorbereiten und habe mich immer sehr viel selbstkritisch hinterfragt, ob alles so in Ordnung ist. Und wenn du das so machst, dann opferst du viel, dann opferst du sehr viel und im Nachhinein. Zwei Kinder haben sicherlich auch über viele längere Zeit ihren Vater denn gar nicht so intensiv gesehen wie andere, weil ich wieder hinterher musste. Und natürlich meine Frau. Und dann kam der Entschluss einfach, du machst nichts mehr. Jetzt fangen wir an zu reisen. Ich weiß, wir gehen noch mal in Urlaub, ist auch ganz schön, so ungefähr. Und jetzt machen wir mal CCA-Tour in Amerika. Und diese Geschichten. Und das war's denn. Das reichte denn.
Aber irgendwann konntest du Pesum dann nicht mehr absagen. Das war, wie gesagt, April 2018.
Da kam einer Wolter, mit dem ich ja sehr gut befreundet bin, da kam Heiner wieder ins Spiel. Und Heiner, der kann ja Menschen überzeugen. Und wenn er dann über diese emotionale Seite, für die ich nun mal empfänglich bin, reitet und sagt, du musst uns noch mal helfen, Ewald, das nützt nichts. Guide verkehrt kann dann. Aus alter Liebe. Und wie auch immer ja das alles funktioniert hat, habe ich denn gesagt, komm, meine Lizenz war schon abgelaufen. Ich sage, Trainingslehre werden wir so schnell nicht mehr lernen können. Nee, ich habe schon Thorsten Ulfers. Der unterstützt sich dementsprechend. Er hatte schon alle die Sachen, die ich natürlich fragen würde, die hat er schon alle beantwortet. Ja, ich sage, okay, wenn es dann nur um meine Routine und meine Erfahrung und vielleicht Auftreten geht, dann mache ich das. Und dann bin ich nochmal 4 oder 5 Wochen oder 5 Spiele, glaube ich, haben wir denn gemeinsam nochmal gemacht. Dann war ich aber auch gesundheitlich angeschlagen und hatte da auch diese Spiele, das waren auch wieder so kriminelle Spiele mit Tor in der letzten Minute und hast du nicht gesehen. Ja. Dann habe ich wieder nicht geschlafen sonntagsabends. Ich sage, nee, das hat keinen Zweck, bevor du deine Gesundheit vielleicht kaputt machst. Lass es lieber und dann ist es auch schon in Ordnung.
Ja, das fing gut an. Ne? Gab es auch natürlich gegen namhafte Spieler, so 4-3 gegen Aurich, Last-Minute-Treffer von David Klos.
Ja.
Dann ging es gegen Friesia, dann gegen Lea, so 7 Punkte aus 3 Spielen. Ich glaube, da kommt auch der Begriff Jupp Heynckes weg.
Jupp Heynckes haben die Zeitung da getitelt.
Haben die Zeitung geschrieben.
Ja.
Auch wer war da denn so erfinderisch?
Weiß ich nicht.
Waren wir das? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Genau, und dann gab es knappe Niederlagen, Twixlum, Strudden.
Ja,
dann hast du auch die Signale des Körpers gehört praktisch.
Ja, also dann
Ja, weil dann war ich eigentlich wieder drin in dem Geschäft. Jetzt nicht nur, ich bin hier und ich habe der Mannschaft auch sicherlich zu Beginn, wir holen jetzt nicht nur Punkte, weil ich wieder hier bin. Das müsst ihr euch abschminken. Wir müssen da was für tun und wir müssen uns da reinhängen und das betrifft mich ja auch. Und gerade auch in den beiden Niederlagen zum Schluss, das war schon alles wieder grenzwertig. Und Thorsten hat das ja super gemacht. Die haben wir den Erfolg da dann am Ende der Saison mit dem Klassenerhalt erreicht. Ne?
Wir haben in unserer Sendung immer eine Rubrik, da gibt es dann eine Frage vom letzten Gast. Und das war ja nun Matthias Voss.
Ja.
Wir haben es gehört, heutiger Trainer von TuS Hinte.
Ja.
Genau, wir haben ja vorhin schon kurz über ihn gesprochen. Er macht das ja richtig gut in Hinte. Du verfolgst das immer weiter, ne?
Ja.
Dann wollen wir ihn einmal zu Wort kommen oder ihn seine Frage stellen lassen.
Genau. Hören wir mal rein.
Ja.
Ja, hallo zusammen. Hallo in die Runde. Hallo Toddy. Hallo Chris. Hallo Ewald. Ich grüße dich, mein Freund. Hallo an die Zuschauer da draußen. Ja, Ewald, jetzt bin ich dran. Drehen wir den Spieß mal um. Jetzt bist du mal unter Zugzwang und nicht ich. Ist auch mal ganz entspannt. Ja, vorweg ein, zwei kleine Sachen. Also Ewald und ich haben ja bekanntermaßen, war ja nun im letzten Podcast zu hören, mal eine kleine Differenz gehabt, aber ansonsten war das eine super hervorragende Zeit, wo ich ja nun auch attestiert hatte, dass ich da ganz, ganz viele Einflüsse von Ewald einfach mit implementiere, weil er einfach ein überragender Trainer, ein überragender Mensch, ein gerechter Mensch war, ist, Trainer war, Mensch ist. Und dem Ewald habe ich unfassbar viel zu verdanken. Es ist wirklich Ewald, dafür wollte ich dir erst, bevor ich diese Frage stelle, respektive zwei, wollte ich dir erstmal wirklich von ganzem Herzen danken, auch dass andere Leute das mitbekommen. Ich danke dir viel, vielmals, Ewald. Du hast es ja noch nicht weit von Risum nach Risum. Da gibt es ja bestimmt auch ein lecker Bierchen. Habt ihr euch verdient, Ewald? Natürlich in erster Linie auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal zu meinen kleinen Fragen. Und zwar, Ewald, du hast ja nun viele Stationen mitgemacht, bist jahrelang im Business gewesen. Zwei kleine Sachen, die mich interessieren. Ob du früher viele Einflüsse oder Eindrücke mit nach Hause genommen hast, ob das dann abends irgendwie dein Privatleben beeinflusst hat oder ob du das gut trennen konntest, beziehungsweise ob du das in Pissum oder bei Friese auf dem Sportplatz lassen konntest oder ob du es mit nach Hause genommen hast und mit deiner Frau dich darüber unterhalten hast oder ob da nur Bild war und kein Ton. Das interessiert mich einmal. Und die zweite Frage ist eigentlich, Ewald, was würdest du so einem jungen Trainer wie mir, was für einen Rat würdest du mir mit auf den Weg geben für meine weitere Karriere? Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und viel Spaß heute Abend.
Hallo Matthias, danke für die überaus netten Worte. Gebe ich gerne zurück und gebe noch dazu von der Trainingsbeteiligung her. Matthias Voss immer ganz oben.
Ja.
Auch als zweiter Torwart in der Jahresstatistik. Spiegelt auch wieder die Einstellung dieses klasse Menschen. Ja, zur Frage. Wenn man sehr selbstkritisch ist, nimmt man auch sehr viel mit nach Hause. Ich habe mich schon eigentlich immer wieder hinterfragt, ob alles so richtig gewesen ist vom Trainingsaufbau her oder von meinem Umgang hier mit den Spielern oder die Analyse von Spielen, Aufstellung. Das konnte ich nicht immer auf den einzelnen Sportplätzen lassen. Also das habe ich auch schon mit nach Hause genommen. Und dann muss ich mich wieder bei meiner Frau bedanken, die dann mich auch schon hat mehr oder weniger in Ruhe gelassen, weil sie gesehen hat, der muss jetzt erstmal mit sich selber so ein bisschen reinkommen. Und da war die Unterstützung zu Hause immer da. Das hat mir sehr geholfen. Wir sind denn nicht in Fachgespräche verfallen, wieso, wie auch. Wie soll meine Frau die internen Kenntnisse haben? Das geht nicht. Die hat mich dann schön in Ruhe gelassen und ich konnte dann runterfahren. Das hat sich eigentlich bis zum Ende gehalten. Und das dann kann man vielleicht so in deine zweite Frage übergehen. Was rät man jungen Trainern? Ja, das ist natürlich für ältere Trainer jetzt einfach irgendwas zu sagen. Aber gerade dieser Punkt, das ist also, der Trainer sollte die erste Aufgabe haben, die Spieler, die er trainieren darf und damit letztendlich auch die Mannschaft, immer besser zu machen. Versuchen, dass die sich fußballerisch verbessern, dass da ein guter Teamgeist entsteht, eine gute mannschaftliche Geschlossenheit. Dafür ist der Trainer zuständig. Der Trainer ist nicht dafür zuständig, dass er vielleicht gerade in der heutigen Zeit sogar medienmäßig viel Beachtung erfährt, dass er vielleicht Ende des Monats ein bisschen Geld auf dem Konto hat oder so. Das geht alles mit. Aber die ureigenste Aufgabe des Trainers ist, dass er verantwortungsvolle, gute, eigenmotivierte Arbeit abliefert. Mit den Spielern, mit den Mannschaften, die er trainiert. Dann ist er meines Erachtens auf dem richtigen Wege. Hm.
Ja, klasse. Damit sollen die Fragen beantwortet sein, ja, denke ich, von Fossi. Ja. Guckst du heute eigentlich noch viel Fußball? Sportplätze gehst du nicht mehr so häufig? Nee,
Sportplätze gehe ich eigentlich noch? Kaum noch, weil ich dann wieder Gefahr laufe, dass ich mich wieder in den Fußball auf dem Sportplatz verliebe und die vielleicht nochmal so einen sportlichen Direktor irgendwo suchen. Suchen die aber nicht mehr. Aber ich gucke fernsehtechnisch und medienmäßig, habe ich da weitestgehend alles im Auge. Da können wir uns dann drüber unterhalten, dass Bayer Leverkusen ganz klasse war im letzten Jahr. Und diese Klasse von Bayer Leverkusen jetzt bedeutet, dass Bayern wahrscheinlich wieder mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird oder mit 10 Punkten.
Wahrscheinlich, ja.
Und viele, das leidige Thema HSV, ne? Oder jetzt total unabhängig davon, dass unser neuer Dorfpastor in Riesum ist Fan des VfL Bochum. Den konnte ich dem mit dem Wort grüßen. Ach so, Sie sind das. Hier in Ostfriesland, da war ich ein bisschen schockiert. Da ich sage, ja. VfL Bochum steht ja nicht im Ranking ganz oben.
Nee, nicht so wirklich. Aber merkt immer so, du verfolgst auch deine alten Leute noch so ein bisschen. Ne? Wir hatten ja in der ersten Sendung Tilko Burkhoff zu Gast, da konntest du ja auch noch was zu sagen. Du guckst immer so ein bisschen, ne, wen du ja, hattest, was sie jetzt machen.
Ja, weil das waren absolut angenehme Zeiten für mich. Das waren alles gute Fußballer, das waren schöne sportliche Erlebnisse, die wir gehabt haben, sei es hier beim FCL, sei es bei Friese, sei es bei Pilsum in Oldenburg oder Meppen, Osnabrück, da kommst du da schon mal hin und das hat einen schon geprägt und dadurch hat man natürlich immer wieder ein Auge drauf, sind denn ja auch relativ viele an Report, Matthias Voss, Tilko, Stefan Eaton, der eine oder andere mehr, der trainiert. Ne?
Markus
Dielenschneider,
oh ja.
René Dörfel,
ja.
Ne? Da werden noch einige sein.
Mhm. Ja, mit Tilko war ja für uns in vielerlei Hinsicht so eine besondere Sendung, weil es die erste war.
War die erste, ne?
Ja, ja. Wir haben damals so einen Bunker, Proberaum-Bunker aufgenommen, da hatten wir noch keinen Raum und kein Equipment.
Ja, okay.
Und so, aber es war ein ganz tolles Gespräch, weil Tilko auch sehr persönlich erzählt hat, auch von Rückschlägen bei Kickers, wo er es erst nicht geschafft hat.
Ja,
und,
weiß ich noch.
Mhm. Das war so ungewöhnlich, das hatten wir nicht erwartet, aber er hat ein ganz tolles Gespräch aus meiner Sicht. So. Ja. Und ich weiß noch, wie berührt er war, als er dich gehört hat.
Ja, in der Nachricht.
Dass du dich so an ihn erinnerst, weil du so viele Spieler hattest. Du konntest dich aber gut an ihn erinnern. Er war ja ein toller Spieler.
Ja, ne, war, klar, war ein klasse Fußballer. War klasse Fußballer. Der Zehner von früher.
Ja, ja.
Und da kann ich euch ein Kompliment machen. Das ist natürlich hier eine äußerst angenehme Gesprächsatmosphäre. Und da gehst du schon so ein bisschen mehr aus dich raus, wie du vielleicht willst oder so. Ne? Und das könnte bei Tilko auch der Fall so sein. Und Tilko mit seinem Ausscheiden jetzt in Borsum, das ähnelt ja der Situation, die ich beim TuS Pilsum in 2007 hatte. Tilko hätte ja in Borsum wahrscheinlich auch noch 3-Jahres-Vertrag unterschreiben können, hatte aber selber auch ja das Gefühl, dass die Luft so ein bisschen raus ist. Dass er selber eben nicht mehr stark genug ist, um der Mannschaft das zu vermitteln, was diese Mannschaft verdient. Also da sehe ich schon so ein bisschen Sachen, die da zusammenlaufen wieder.
Er wollte sich auf jeden Fall nochmal für die Sprachnachricht revanchieren.
Ah ja?
Ja, und hat Thorsten diese geschickt, die hören wir jetzt
mal. Ja, das ist nett.
Tilko bereitet sich aktuell ganz akribisch auf den Emder Silvesterlauf vor, hat aber trotzdem Zeit gefunden, dir ein paar nette Worte rüberzuschicken.
Sehr schön.
Moin zusammen, moin Ewald. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast eine Menge Spaß mit Toddy und Chris im Podcast. Ich saß ja vor einiger Zeit auch mit den beiden im Podcast und da hattest du ein, zwei Worte an mich gerichtet. Vorab dafür erstmal herzlichen Dank. Das waren für mich ganz bewegende Worte und ja auch eine tolle Möglichkeit, mich nochmal an unsere gemeinsame Zeit in Pewsum zu erinnern. Ich glaube, es sind jetzt ja ungefähr 20 Jahre her, dass wir zusammen in Pewsum auch gearbeitet haben. Und ja, für mich war es eine der schönsten Zeiten, die ich in meiner Laufbahn erlebt habe. Du warst auch einer meiner besten Trainer, die ich in der Laufbahn hatte. Und ja, dafür auch herzlichen Dank. Ich denke total gerne noch an die Zeit zurück. Erzähle auch oft über die Zeit in Pewsum, die wir hatten. Und ja, also es war für mich wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und da hattest du natürlich auch einen riesengroßen Anteil dran als Trainer. Und du hast es hervorragend gemeistert, hervorragend uns auch durch die Saison immer wieder gebracht. Und darauf kannst du wirklich stolz sein, was du damals auch als Trainer geleistet hast. Und ich bin stolz drauf, dass ich dein Spieler sein durfte zu der Zeit. Für mich warst du immer ein ganz toller Ansprechpartner, auch nach dem Spiel, wenn ich oder wenn wir verloren haben und ich dann auch schlecht drauf gewesen bin, hast du dich oft um mich gekümmert und wir haben oft Gespräche geführt und das hat mir sehr, sehr gut getan. Also du warst immer für mich da, auch nach etwas schlechteren Spielen. Das war wirklich großartig und hast es dann ja auch immer wieder geschafft, dass wir, auch wenn wir in Hannover oder wo auch immer verloren haben, dann noch eine gute und lustige Rückfahrt hatten. Warst immer loyal zu mir und hast mir auch immer wieder die Möglichkeiten gegeben, mich zu beweisen, mich zu zeigen. Ich meine, ich war ja auch ein sehr junger Spieler mit 20 und habe sicherlich auch nicht alles richtig gemacht, aber du hast auf mich gesetzt und ich habe das Vertrauen auch genossen und ich hoffe auch mit guten Leistungen oftmals dann zurückzahlen können. Für mich warst du immer ein General auf dem Platz an der Linie. Es war unfassbar schön anzusehen, wie du einfach auch mit deinem Siegeswillen immer vorangegangen bist und uns von der Mannschaft auch dann mitgezogen hast. Das war schon wirklich beeindruckend und ja, das sind sicherlich auch so Faktoren, die mich geprägt haben. Ne? Darüber hinaus warst du sehr diszipliniert in deinen Trainingsgestaltungen und auch hast von uns eine sehr, sehr hohe Disziplin abgefordert, zumindest in den 90 Minuten des Spiels und auch in den Trainingseinheiten. Darüber hinaus hatten wir natürlich auch immer Spaß, aber das gehört ja auch dazu. Aber ja, wenn der Schiedsrichter angepfiffen hat, dann hast du uns immer auf 110% gebracht und das zeichnet dann ja auch einen richtig, richtig guten Trainer aus. Ne? Also für mich war es wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit, Ewald. Du hast es hervorragend gemeistert. Ich habe die Zeit genossen und denke sehr, sehr gerne an unsere gemeinsame Zeit zurück. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann mal es auch schaffen, mit der damaligen Mannschaft uns irgendwie irgendwo zu treffen. Vielleicht kann man ja auch mal wieder so ein Benefizspiel oder irgendwie was organisieren. Das wäre sicherlich auch eine lustige Runde. Und dann hättest du nochmal die Möglichkeit, uns als Mannschaft nochmal auf den Platz zu begleiten. Das wäre eine coole Geschichte. Vielleicht kriegen Toddy und Chris das ja auch noch hin, oder? Okay, das soll es dann auch gewesen sein. Ewald, ich wünsche dir alles Gute weiterhin für die Zukunft. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwo dann nochmal bald wieder sehen. Und Toddy und Chris, macht weiter so. Ihr habt da ein richtig gutes Format auf die Straße gebracht und ja, bringt so natürlich auch den ein oder anderen mal wieder zusammen, die sich eine längere Zeit nicht gesehen haben. Also vielen Dank dafür und euch noch viel Spaß. Ciao.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Deko.
Deko, ganz klasse. Beste Grüße vom General. Und ich hoffe auch, dass wir uns mal wiedersehen. Ich hatte irgendwann mal den Thomas Karl getroffen, ist aber vor langer, langer Zeit. Der wollte mal da irgendetwas anleiern in diese Richtung. Würde ich immer mit unterschreiben. Ja.
Das wäre
und ansonsten bleib so, wie du bist, Deko. Alles gut.
Das wäre mal eine All-Star-Truppe.
Ja.
die alle wieder zusammen ja. kriegen könntest. Das ist schon sehr namhaft.
Ja, ist sicherlich nicht einfach, ist immer mit viel Arbeit verbunden.
Ja, darum.
Aber ja, ich merke ja jetzt aus diesen vielen Notizen und Gesprächen ja auch, dass viele sich sehr intensiv an diese Zeit erinnern.
Ja.
Und dann hat das natürlich immer Sinn, dass man sagt, nach 20 Jahren habe ich gerade gehört, oh Mann, oh Mann, oh Mann, sich nach dieser langen Zeit immer wieder trifft und noch ein bisschen austauscht. Ne?
Ja.
Und ja.
Jetzt haben wir den Auftrag an der Backe, oder wie? Nee, ja. Ich glaube nicht, dass wir für PSG
so ein Spiel raushören gerade. Ja.
Dass wir für die so ein Spiel ausrichten müssen. Ich glaube, da waren genug Spieler, die das wohl hinkriegen könnten.
Ja.
Aber wir würden das dann wahrscheinlich irgendwie begleiten. So, das wäre schon spannend.
Ja,
wir schauen mal, wenn da was zustande kommt. Verkehrt.
Ja.
Wir Thorsten seine Fühler ausstrecken.
Ja, ich weiß, was solche Sätze mit mir machen. Ne? Das ist
ja, ich weiß. Ich merke schon wieder, da kommt Unruhe auf. Ja. Aber ja, eine interessante Sache.
Ja.
Wir machen nochmal zum Abschluss eine Schnellfragerunde.
Ja.
Toddy, möchtest du das machen?
Können wir machen.
Ja.
Okay, fangen wir an. General oder Jupp Heynckes?
Ja, Jupp Heynckes.
Mein schönster Erfolg?
Mein schönster Erfolg war schon die Zeit in der Niedersachsenliga, Oberliga Nord mit dem TuS Pilsheim.
Selbst auf dem Platz oder an der Seitenlinie?
An der Seitenlinie.
Links außen oder Libero?
Libero.
Direkt verwandelter Freistoß oder mit dem Außenriss in den Winkel?
Direkt verwandelter Freistoß.
Der beste Spieler, den ich jemals trainiert habe?
Boah, das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwere Frage, weil es individuell natürlich ganz unterschiedliche, starken Fußballer gibt. Es ist ganz schwer. Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt keinen raushauen will.
Ein Spieler, den ich gern einmal trainiert hätte?
Das ist Detlef Rinderhagen. Libero bei Stern M und bei TuS Pilsheim, technisch ganz beschlagener Fußballer gewesen, hohe Spielübersicht und klasse Fußballer. Immer ein bisschen Probleme mit dem Gewicht, aber okay, da hätte man dran trainieren können. Notfalls mit Regenjacke. Das hätten wir hingekriegt. Wir sind uns leider immer aus dem Weg gegangen.
Ja.
Vielleicht hat er von den Geschichten gehört.
Wollte gar nicht darüber abnehmen. Ausgetauscht. Also. Der weiß schon, wie ich das meine. Ja.
Wenn ich heute auf meine sportliche Laufbahn zurückblicke, freut mich am meisten?
Also eigentlich, dass ich sie in der Gesamtheit eigentlich für mich selber ganz gut gemeistert habe.
Ach, das war schon.
Ja.
Ja, reicht ja. Ewald, vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen. Hat uns viel Spaß gemacht.
Das Gleiche. Ganz, ganz angenehme Atmosphäre. Ganz klasse Gespräch. Schönen Dank.
Ist ein bisschen lang geworden, aber man gab ja auch eine ganze Menge zu erzählen in deinem Leben und man kann das ja auch, sagen wir immer gerne, so in mehreren Teilen hören. Nicht? Man muss ja nicht zwei Stunden am Stück sitzen und wer das möchte, gerne.
Ja, klar.
Aber ich weiß nicht, sowas.
Wir sind ja auch 1966 oder 65 angefangen.
Eben.
Also von daher ist das
muss ein bisschen aufarbeiten.
Schönen Dank für die Einladung.
Klasse, dass du da warst. Thorsten.
Ganz klasse.
Wann machen wir? Wir gerade Kreisklassenrückblick gemacht.
Ja.
Jetzt Ewald. Ich habe zuletzt, da kann man noch kurz drauf eingehen, mal gehört, wir waren natürlich jetzt mit Ewald wieder vor allem in der Krummhörn und holen Krummhörner Leute bei. Wir haben aber natürlich, wir haben das angekündigt, ostfriesischen Fußball, auch andere Gegenden noch im Blick. Im Dezember wird es wahrscheinlich ja Richtung Aurich gehen.
Ja.
Lea, also ich kann sagen, wir haben das alles im Blick. Das war uns nun Bedürfnis. Ewald, den wollten wir als Lokwader Jungs hier gerne mal haben. Da haben wir uns so gefreut, dass er vorbeikommt.
Ja.
Wir haben aber mehr im Blick und die Emner Stadtmeisterschaften kommen.
Ja.
Vielleicht machen wir da auch was.
Vielleicht.
Also sehr wahrscheinlich, dass wir was machen. Und dann haben ja auch Spieler aus höheren Ligen gerade Winterpause. Und dann gucken wir mal, ob der eine oder andere nicht Bock hat, hier mal vorbeizukommen. Wollen aber noch keine Namen nennen. Aber ihr wisst ja aus den vorherigen Sendungen, Thorsten mag nicht, dass ich freie Tage im Kalender habe. Da stürzt er sich drauf und
so
macht
es.
Irgendwelche Sendungen und sagt dann hier nichts vornehmen.
Ja.
Wir machen da was.
So
aber
sieht's aus.
Macht doch mal viel Spaß.
Ja.
Habe ich irgendwas vergessen oder?
Nö. Das dem ist nichts hinzuzufügen.
Wunderbar.
Lass mir so stehen.
Genau. Also vielen Dank, Ewald.
Ja, danke schön.
Gerne. Danke.
Wir sehen und hören uns.
So ist es.
Und vielen Dank an euch da draußen fürs erneute Einschalten. Und ja, bis demnächst. Macht's gut, Leute.
Macht's gut.
Alles Gute.